Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Dienstagabend, das Vorprogramm war der Bundeskanzler mit seiner 100-Tages-Feier. Ja. Angeblich haben unsere Redakteure ihm ein kleines Törtchen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob er das schon zu sich genommen hat. Dann haben wir mit Ursula Stenzel aufgegeigt, was die Wiener Stadtregierung anbelangt. Und sie würde ja dem Stocker sogar einen Dreier geben. Bitte, Ursula Stenzel, plötzlich sanft und charmant beginnt Christian Stocker zu lieben. Man fasst es nicht. Und jetzt aber geht es zur Sache, denn jetzt ist das Dienstag-Duell angesagt. Sebastian Born-Mehner ist da, wie immer zu ihrer Linken, wo er hingehört. Eigenartigerweise halt in Blau, weiß ich nicht, was in den gefahren ist. Und ganz in Schwarz, der sieht die 100 Tage offenbar als Trauer.
Das ist dunkelblau, das ist blau und die Hosen ist grau.
Aber im Fernsehen
ist auch blau und du bist vorn blind.
Genau, aber nicht ich, sondern der Fernseher. So, und ich gehe auch nicht fehl in der Annahme, dass du die 100-Tage-Regierung eher als Trauerfall siehst, denn als Jubelfest. Ja, wie schaut denn dein Zeugnis für Christian Stocker und für den ÖVP-Teil dieser Bundesregierung aus, die ja diese 100 Tage heute fast orgiastisch feiert, könnte man sagen? Ja?
Schau, wenn man die gesamte österreichische Volkswirtschaft und die gesamte österreichische Wirtschaft als ehemalige Wirtschaftspartei, österreichische Volkspartei opfert, nur um das Kanzleramt besetzen zu können und nichts mehr als eine Besetzung ist das, was hier stattfindet, dann muss die ÖVP das mit ihrem Wirtschaftsbund, mit ihrem Wirtschaftsflügel ausmachen, dass ausgerechnet eine ÖVP-regierte Regierung dafür zuständig ist, dass Österreich ein Minuswachstum von 0,5% zusammenbringt, 400.000 Arbeitslose und Monat für Monat plus 3% Inflation.
Ja, die schlechte.
Das heißt, mittlerweile mit Journalisten rede, die österreichische Firmen für Reportagen besuchen und im Bundeskanzleramt flehentlich anrufen und sagen, Freunde, wir leben im Untergang der Deindustrialisierung. Wenn ihr das noch nicht kapiert habt, was ihr der Wirtschaft antut, dann muss das die ÖVP mit ihrem einstigen Wirtschaftsflügel ausmachen. So, ich nehme zur Kenntnis, dass die ÖVP mit beispielsweise der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge für Pensionisten eine Konsumgruppe geschröpft hat, nämlich die Pensionisten, die sehr wohl mit ihren Pensionen und Renten zum Konsum in dem Land beigetragen hat. Denn die alte mehr, dass die Omi unterm Kopfpolster 3 Millionen Schilling bunkert noch, die gibt's auch nicht mehr, weil die Omi geht einkaufen. Nur wenn die Omi kein Geld mehr hat, weil ihr der Staat 250 Euro im Jahr fladert, dann wird sie nicht mehr einkaufen gehen können. Sie kürzen das Kinderbetreuungsgeld real, nämlich weil sie es nicht mehr inflationsanpassen. Das halte ich für eine ehemalige Familienpartei, die die Familien unterstützen will, weil sie den Zuzug von Fachkräften verhindern will, damit die Fertilitätsrate in die Höhe geht. Heute vorsichtig gesagt für Arsch. Ja, so, das
Moment,
macht keine Familienpartei.
Bitte, ja.
So, na, ich sag's dann nur. Dass die ÖVP die Banken verschont, verstehe ich. Dass die ÖVP beinhart in der Regierung sagt, na, zuerst nehmt ihr den Armen weg, dann nehmt ihr den Kindern weg, dann nehmt ihr den Pflegebeziehungen weg, aber dem Giebelkreuz nehmen wir die 5 Milliarden nicht weg. Das verstehe ich. Also Klientelpolitik für einige wenige Aktionäre von Raiffeisen International, das können sie noch immer hervorragend. Was sie hingegen nicht können, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ist, wir sind mit 400.000 Arbeitslosen, mit einer hohen Inflation, mit einer Deindustrialisierung und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,5% Schlusslicht in Europa. Ich habe ja als Pressesprecher des Herbert Haupt in einer Regierung des Wolfgang Schüssel gedient und dort meine ersten Sporen verdient, sagen wir so. Der Wolfgang Schüssel, jede Pressekonferenz im sogenannten Ministerratsfoyer, wir sind einer der wirtschaftlich stärksten Länder Europas. Der Spiegel titelt, ist Österreich das neue Deutschland? Das bessere Deutschland, genau, hast du vollkommen recht, verzeih mir den Fehler, das bessere Deutschland und heute, was ist das, Nigeria? Djibouti, Damaskus, gut, wenn man sich die Messerstecher in Wien anschaut, dann sind wir mittlerweile in Damaskus. Aber dann ist die Wirtschaft auch sehr syrisch geworden oder afghanisch.
Also du siehst,
das heute für
du siehst
suboptimal, sagen wir mal so.
Du siehst die ersten 100 Tage als Katastrophe.
Naja, ich nehme nicht an, dass Born-Mehner jetzt ausrückt und sagt, die letzten 100 Tage waren der größte Segen für die Alpenrepublik seit 80 Jahren.
Du siehst sie als Katastrophe?
Ich sehe sie als, ein politischer Super-GAU, weil sie in den zentralen Säulen einer Gesellschaft versagen. Schau, du kannst nicht gleichzeitig das Sozialwesen kaputt machen, du kannst nicht gleichzeitig die Wirtschaft kaputt machen und du kannst gleichzeitig nicht alles dazu tun, dass diese Unsicherheitsfrage im Zusammenhang mit der Migrationsdebatte nicht gelöst wird. Eine Regierung, schauen wir uns eine Regierung an, die hat 4, 5 wichtige zentrale Säulen, die sie zu erledigen hat. Dann gibt es eine sozialdemokratisch lastige oder eine linkslastige Regierung, wie wir sie so definieren, die letzten 70 Jahre. Dann hast du immer wissen können, jetzt kommen 4, 5 Jahre, da werden neue Sozialleistungen eingeführt, da wird erhöht und. Tun es nicht, sie beschneiden es. Also links ist sie jetzt nicht. Dann sagst du, okay, konservative Regierung, also der Born Manners Nightmare wäre eine konservative Regierung, die wird das ganze Geld nehmen und zur Wirtschaft umschaufeln, um Entbürokratisierung, Staatsreform, die Wirtschaft wieder in die Höhe tun, damit der soziale Frieden gewährleistet. Tun sie auch nicht. So, also jetzt frage ich mich, was tun die, außer dass der Herr Schellhorn zwei neue Dienstwegen hat,
ja,
in ein Wasserbad springt für ein neues Medium, das sich, frag mich nicht, morgen oder übermorgen nennt.
Ja.
Was wird das am Ende? Ja. Und in den zentralen Fragen streiten sie. Ich erinnere an eine Geschichte. Vor 2 Wochen hat der österreichische Nennkanzler Stocker einen Brief an die Europäische Union geschrieben, ich glaube ans Europaparlament oder an die Kommission, man möge doch die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Asylcharta ändern, damit man wenigstens die Kriminellen loswerden oder an den Grenzen Leute zurückschieben, die wirklich keinen Asylgrund vorweisen können. Weil mittlerweile kann der Liechtensteiner zu uns einreisen nach geltender EU-Verordnung und sagen, mich verfolgt der Fürst Hans Adam, ich will Unterschlupf in Wien. Und nach geltendem EU-Recht müssen wir sagen, jawohl, du hast Asyl. Das ist ja eine Idiotie. Was passiert? Die eigene Regierung fährt ihm in die Flanke. Gestern erklärte Herr Babler, also es gibt jetzt einen Mietpreisdeckel für ganz Österreich, also eh nur für die Genossenschaftswohnungen und Altbauwohnungen, also 1 Million. Nicht 4 Millionen, 1 Million wollen wir schützen. Ja. 2 Stunden später rücken die NEOs aus und sagen, nein, das war mit uns nicht ausgemacht. So kommt die Geschichte nicht. Mhm. Also, das ist weder Fisch noch Fleisch. Diese Regierung kann es doch ideologisch nicht mehr fassen.
Gut. So, jetzt möchte ich vom Sebastian, der das ja nicht ganz so radikal sieht wie du, einmal wissen, wie seine Bilanz für die ersten 100 Tage ausfällt. Du warst ja ursprünglich der Meinung, so wie bei Nehammer auch, da hast du dich dann doch deutlich revidiert, lasst Stocker mal arbeiten. Der beruhigt die Situation einmal. Der ist zumindest einer, der jetzt einmal ein bisschen Ruhe in dieses Turbulenz.
Zumindest kein Nazi, ist schon mal was wert.
Nazi, bitteschön. Also wenn das wichtigste Kriterium ist, auch gut.
Er ist
also
zwar ein Glatzkopf, aber
Kaskinheit. Wie fallen jetzt deine Beurteilungen für die ersten 100
Den Satz merke ich mir aber.
Kanzler Stocker aus, bitte.
Schau, ich bin, und da bin ich stringent seit 6 Jahren, immer der gleichen Meinung. Bewerten wir die Menschen entlang ihrer Taten. Ich halte überhaupt nichts davon. Und zwar egal, welche Partei und welche Person es betrifft, dass man zuerst einmal verurteilt und dann schaut, ob was Gescheites rauskommt. Sondern lassen wir die Leute einmal hackeln und jetzt haben wir 100 Tage da,
genau, die
wir bewerten können.
Bitte.
Und auf Basis dessen werde ich auch ein Urteil bilden. Aber wovon ich überhaupt nichts halte, ist zu sagen, das ist eine gescheiterte Regierung, obwohl sie nicht einmal zu arbeiten angefangen hat. Also, diese Regierung hat jetzt 100 Tage im Amt. Was mir in Erinnerung geblieben ist, abgesehen von dem, was ich wirklich gut fand, nämlich die Mietpreisbremse, die sich immer mehr für mich ein bisschen nach einer Wahlkampfhilfe für die Wiener Landtagswahlen sehr erfolgreich anfühlt. Aber das ist einmal eine gute Geschichte, genauso wie die Begrenzung der Befristungen zum Beispiel. Das sind ein paar gute Sachen. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur Negatives gehört. Ich habe gehört, die Justizministerin spart bei der Verpflegung der Gefängnisinsassen. Ich habe gehört, die Pensionisten müssen einen Beitrag leisten. Ich habe gehört, die Familien bekommen weniger Geld. Ich höre, dass für Jets neues Geld da ist und dass man da zwar noch nicht weiß, wie viel es wirklich ist, aber jedenfalls daran festhält, es zu machen. Also für Rüstungsgüter ist Geld da, für Kinder und für Arme und für Kranke ist kein Geld da.
Für Pendler, die dir immer ein großes Anliegen sind, auch nicht, muss man dazu.
Und zwar viel weniger als geplant, weil die Verdreifachung des Pendler-Euros ist schön und gut, aber der Pendler-Euro ist im Vergleich zum Pendler-Pauschale und im Vergleich zum Spritpreis natürlich
ein Nepp.
Ja, also das ist, oder Klimabonus auch. Ja. Also die Regierung hat angekündigt, sie wird dafür sorgen, dass es sozial treffsicher ist. Andreas Babler höchstpersönlich postet immer noch jeden einzelnen Tag, dass er es geschafft hat, ein sozialgerechtes Budget vorzulegen, dass er dafür gesorgt hat, dass breite Schultern mehr tragen. Und ich frage mich, welche Schultern meinst du? Es sind die Schultern unserer Großeltern, es sind die Schultern meines Buben, Es sind die Schultern meiner Frau, die dieses Budget sanieren müssen. Es sind nicht die Schultern der Raiffeisenbank oder irgendeiner anderen Bank in Österreich. Mhm. Es sind auch nicht die Schultern der millionenschweren Boni-Manager und auch nicht der Konzerne. Und das geht mir auf die Nerven. Und das ist die große Enttäuschung, was den Andreas Babel betrifft, darüber werden wir nachher noch sprechen, und was Christian Stocker betrifft. Ich hatte die Annahme, dass so ein glatzköpfiger Buddha, der vollkommen unauffällig bis jetzt war und Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, ich meine, der muss jetzt, der muss vor allem...
Als solcher abgewählt, muss man dazu sagen.
Das musst du auch einmal schaffen, aber zumindest ist es jetzt, wie gesagt, zumindest kein Nazi, das muss man in Österreich schon mal hochhalten, das ist ja wirklich eine gute Sache. Ich habe mir gedacht...
Das ist eine gute Sache.
Nein, das ist selbstverständlich.
Der Anti-Kickl.
Nicht nur Anti-Kickl, es gibt ja viele Nazis in unserem Land und ich würde Herbert Kickl nicht als einen solchen bezeichnen, aber jedenfalls ist es ein Rechtsextremen. Der Punkt ist, Christian Stocker hat uns versprochen, dass er mit der ruhigen Hand dafür sorgen wird, dass dieses Land sich stabilisiert, und ich erkenne keine Stabilisierung. Ich erkenne die Stabilisierung in der Wirtschaft nicht, ich erkenne die Stabilisierung bei den Einkommen nicht und ich erkenne die Stabilisierung auf der Straße nicht. Also Stabilisierung im Sinne von, dass die Polarisierung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ob das bei Corona, Migration oder anderen Fragen war, abnehmen würde. Ganz im Gegenteil, wenn ich im Waldviertel mit Leuten spreche, dann erlebe ich dort keine Begeisterung, auch keine Zufriedenheit, ich erlebe keine Stabilität, sondern ich erlebe einen wachsenden Unmut, egal ob das von Neos-Anhängern gegenüber der Beate Meindl-Reisinger, von SPÖlern gegenüber dem Babler oder von ÖVPlern gegenüber dem Christian Stocker ist. Warum? Weil alle drei Parteien sich nach unten nivellieren. Es ist nicht so, dass das Beste aus drei Welten quasi zu einem Leuchtturm wird, sondern es ist der kleinste gemeinsame Nenner und am Schluss ist nur noch ein bisschen ein politischer Sud da. Und von dem hat niemand was, außer diejenigen, die von Stillstand leben, und das sind halt die Banken und die Konzerne.
Aber
und deswegen
es ist spannend, von dir so kritische Worte zu hören.
Nein, ich habe eine Erwartungshaltung gehabt. Ich habe mir gedacht, die ÖVP hat uns 100 Milliarden Euro an Schulden für die nächsten Jahre aufgebürdet, gemeinsam mit den Grünen, und wenigstens jetzt haben sie verstanden, dass sie es wieder gut machen müssen. Aber anstatt es gut zu machen, machen sie es noch schlechter.
Aber
und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die ÖVP das macht, aber ich bin wieder weiser geworden.
Gut. Ist ja gut. Ja, so zum dritten Mal aber, bitte.
Ich hatte auch schon Aufmerksamkeit.
Was ist aber? Was ist
da stehen aber? Sie nun, Sie armer Tor, und sind so blöd als wie zuvor. Sie sind für mich das wandelnde Fragezeichen. Sitze ich seit 8 Jahren in diesem Studio. Beginnt
echt?
Mit Juni 2017.
Haben wir Jubiläum heute?
Ja, haben wir wieder.
Nicht nur 100 Tage Regierung, sondern
ein Jahr. Ein Jahr sitze ich mit dem Herrn Fussi, berühmtester Studioflüchtling hier in diesem Studio, saß ich. Jetzt sitze ich seit 7 Jahren mit Ihnen.
Genau.
Und seit 7 Jahren mache ich jedes Mal, wie täglich grüßt ein paar Männer, das Murmeltierchen, das Linke, komme ich immer wieder zu demselben Punkt. Sie bejubeln frenetisch, fast euphorisch, leidenschaftlich, unter der großen Prämisse, Hauptsache kein Nazi. Ja, weil dem unterwerfen
ist
Sie alles.
Ist schon viel wert, oder?
Nein. Nur die Frage ist immer, wenn Sie alles als Nazi
titulieren.
Wenn Sie alles als Nazi titulieren, und da haben wir eine gewisse Unschärfe bei der ganzen Geschichte. Also, Sie meinen dann am Ende, Hauptsache kein Kickl und die FPÖ, Hauptsache ein Drittel, mehr als ein Drittel mittlerweile in den Umfragen der Wähler, kommt nicht zum Zug, kann das Land nicht verändern. Und diesem Spruch, Hauptsache kein Kickl, ist das ganze Land unterzuordnen. Also, es ist Ihnen die Wirtschaft unterzuordnen, die ist Ihnen scheißegal, vollkommen wurscht, ob die Wirtschaft kracht, ob die Pleiten in die Luft gehen, ob die Rezession fegt, die Arbeitslosigkeit
durchschlägt.
Hauptsache am Ende, nein, fasst das zusammen, was ich gesagt habe, kein Kickl. Ihnen ist vollkommen wurscht, ob Kinder nicht ernährt werden, die armen Kinder sind Ihnen vollkommen egal. Hauptsache kein Kickl. Ihnen ist vollkommen wurscht, dass das Kinderbetreuungsgeld gekürzt wird, das Pflegegeld gekürzt wird. Hauptsache kein Kickl. Am Ende, wenn ich Ihnen mich frage, Herr Dr. Bornmähner, Sie sagen das Gleiche wie ich. Die Regierung ist zum Kreinreiben. Sie hat in 100 Tagen nichts zusammengebracht. Sie hat das Land nachhaltig geschädigt. Sie nimmt es bei den Ärmsten der Armen. Sie kauft dreifach teure Jets in Italien ein, obwohl es um ein Drittel günstigere dieselben in Ungarn geben würde, in einem NATO-Land, wo man es beschaffen dürfte. Sie zahlt das Kai-Schild. Sie zahlt die nächsten 10 Jahre wieder 8 Milliarden Euro fürs Asyl- und Flüchtlingswesen. Und was wäre Ihre Konsequenz daraus? Würde Ihre Antwort sein, naja, die Regierung macht es zwar schlecht, aber Hauptsache kein Kickl. Und das ist die falsche Antwort. Ich sage am Ende, ich weiß genau, wen er meint. Ich sage Ihnen am Ende,
meinen Sie, dass der Kickl
dieses Nazi Land ist? Kann nur reformiert werden in den entscheidenden Punkten. Asyl, Wirtschaft, Soziales, Gerechtigkeit, Demokratie, wenn die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl diese Regierung anführen. Und wenn eine solche Regierung, wir sehen es jetzt gerade bei Wilders heute, Wilders ist ausgeschieden, zu Recht, genau dasselbe gemacht, was Kickl gemacht hat. Genau. Ich halte nicht an der Macht fest, wenn die Macht sinnlos wird. Wenn sie die Macht gegen das eigene Volk richtet. Ich bin nicht der Steigbügelhalter einer Österreich zersetzenden ÖVP, nur damit ich Kanzler auf der Visitenkarte haben kann. Und macht genau das Richtige, indem er sagt, so, also. Ich regiere nur, wenn ich einen Großteil meiner Maßnahmen durchbringe.
Bitte.
Die Österreichische Volkspartei regiert mit der Freiheitlichen Partei in 5 von 9 Bundesländern. Ja. Ich glaube, inzwischen 70% der in Österreich lebenden Menschen leben unter blau-schwarzer Regentschaft.
Ja.
So auch ich in Niederösterreich.
Ja.
Und ich muss Ihnen leider sagen, dort fließt nicht Milch und Honig.
Ja.
Ich muss Ihnen leider sagen, wir haben in Salzburg, wir haben in der Steiermark, wir haben in Oberösterreich, in Niederösterreich und überall dort, wo die FPÖ mitregiert, nicht weniger Arbeitslose, nicht weniger arme Menschen, nicht weniger Probleme im Bildungs- und Gesundheitsbereich, sondern zum Teil sogar noch mehr. Also kommen Sie mal bitte nicht mit der Mehr, es muss doch die FPÖ regieren, dann wird alles gut. Wir haben in den letzten 25 Jahren zweimal das Experiment mit einer FPÖ-Regierungsbeteiligung gehabt und da waren weniger extremistische Menschen vertreten, als wir es heute zum Teil in der FPÖ abgebildet haben. Und es ist krachend nicht funktioniert. Wir haben Korruptionsskandale, die heute noch nicht aufgearbeitet sind. Es gehen jetzt gerade prominente Ex-FPÖler in Häfen für das, was sie gemacht haben. Der Herr Grasser ist gerade in den Häfen gegangen, war, glaube ich, Autoverkäufer, dann der Handtascheltrager von Jörg Haider, dann Minister von FPÖ-Gnaden, auch noch Minister in einer Regierung, wo Sie gearbeitet haben. Also tun Sie nicht so, als hätten Sie mit dem nichts zu tun.
Also die
ein Skandal nach dem anderen haben wir aus diesen 25 Jahren in diesen Experimenten der beiden FPÖ-Regierungen. Also das heißt, die FPÖ ist um nichts besser, tun sie es nicht. Aber wenn Sie mich fragen, was wäre die Alternative, na selbstverständlich bin ich für eine SPÖ-FPÖ-Regierung. Na selbstverständlich wäre ich dafür, für eine blau-rote Regierung. Na selbstverständlich bin ich für eine blau-rote Regierung oder eine rot-blaue Regierung, aber ohne Rechtsextreme.
Aber
ohne, dass in einer Regierung wir die Angst haben müssen, dass Menschen am nächsten Tag irgendwelchen Polizisten den Auftrag geben, wieder irgendein Bundesamt zu stürmen, wie wir das gehabt haben unter dem Herbert Kickl. Ohne die Angst haben zu müssen, dass dann irgendwelche Hinterbänkler auftauchen, die wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt wurden, wie wir es beim Kandidaten der FPÖ gehabt haben. Ohne die Angst haben zu müssen, dass irgendwelche Verbindungen zu rechtsextremen paramilitärischen Gruppen bestehen, so wie wir es im Fall des Büroleiters des FPÖ-Nationalratspräsidenten haben. Ich will das nicht. Und die Österreicherinnen und Österreicher würden sich wünschen, einen Systemwandel, Herr Gross. Aber solange die Freiheitliche Partei es nicht schafft, sich vom Rechtsextremismus abzugrenzen, sondern immer stärker Teil des Rechtsextremismus zu werden und der politische Arm des Rechtsextremismus zu sein, kann man mit dieser Truppe nicht arbeiten. Sorry, macht eure Aufgaben, haut die Nazis aus, dann können wir was machen gemeinsam.
Aber es ist ja logisch. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen gewesen war. Es ist ihm das gesamte Land wurscht. Hauptsache die von ihm als solches titulierten Rechtsextremen kommen nicht in die Regierung. Zur Beweisführung lügt er mit Unwahrheiten raus.
Wieso?
Mit glatten Unwahrheiten. Karl-Heinz Grasser war 1,5 Jahre Finanzminister der FPÖ und 4 Jahre Finanzminister der Österreichischen Volkspartei. Karl-Heinz Grasser war designierter ÖVP-Parteichef und nur das Wirken des Günter Platter in Tirol und des Andreas Kohl haben verhindert, dass Karl-Heinz Grasser in der Nachfolge von Wolfgang Schüssel tatsächlich Finanzminister und Vizekanzler ab 2006 in der Regierung mit dem Alfred Gusenbauer wird. Dafür, wofür Karl-Heinz Grasser verurteilt wurde, war ein sogenanntes Delikt, das im Jahr 2004 stattgefunden hat. 1,5 Jahre nach Knittelfeld. Was redest du für einen Blödsinn? 2002 im Sommer war Knittelfeld und ich habe von Karl-Heinz Grasser das Austrittsschreiben, der Herbert Haupt war Parteichef, datiert mit September 2002. Lieber Herbert, hier habe ich erklärt, den Austritt aus der Österreichischen Volkspartei. Was redest du für einen Blödsinn? War 2004 und Knittelfeld war 2002.
Gehör doch auf!
Jetzt fangt ihr schon an, Geschichte zu fälschen, um der FPÖ ans Zeug zu flicken. Die nächste Lüge. Und jetzt kommen wir zur nächsten Lüge. Dann sagt er so, zur Beweisführung, der Kickl ist rechtsextrem, weil der Kickl die Polizei angewiesen hat, das BVD zu stürmen. Ist auch eine Lüge. Die Unterschrift zur Untersuchung des BVD erfolgte durch einen unabhängigen Richter der Republik Österreich und einen unabhängigen Staatsanwalt aus dem damaligen Bundesministerium für Justiz. Kein Innenminister in dem Land kann eine Hausdurchsuchung anordnen. Kennen Sie die Bundesverfassung
nicht? Haben Sie das jetzt?
Und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Sie kennen die Bundesverfassung nicht. Sie wissen nicht, dass Österreich ein föderaler Staat mit 9 anderen Bundesländer ist. Sie wissen nicht, dass 90% der Gesetzgebung und der Budgetgewalt in diesem Land beim Bund liegt. Sie wissen nicht, dass das Universitätsgesetz Sache des Bundes ist, damit auch alle öffentlichen Universitätsspitäler wie Wien, Innsbruck oder Graz. Sie wissen nicht, dass der Großteil des Sozialwesens in Österreich vom Pflegegeld ausgezahlt wird über die Pensionsversicherungsanstalt für Arbeiter und Angestellte nun BVA zusammengelegt oder das Kinderbetreuungsgeld über Bundesgesetze ausbezahlt wird. Sie wissen nicht, dass das Arbeitslosengeld und die Verwaltung des AMS über das Bundesministerium für Arbeit funktioniert und die Länder keinen Zugriff haben. Sie wissen leider nicht, dass 90% der Gesetzgebung vom Pflegegeld, das gekürzt worden ist durch Ihre Regierung, bis zum Arbeitslosengeld, das gekürzt worden ist durch Ihre Regierung, bis zum Kinderbetreuungsgeld durch Ihre Regierung, die Länder zwar trifft, weil wir alle in Ländern leben und daher Landesbürger nach der Verfassung sind, aber die Bundesregierung gleichermaßen, da gebe ich Ihnen recht, die Menschen gleichermaßen in Salzburg zerstört, in Oberösterreich, in Niederösterreich oder auch in der Steiermark zerstört. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Nächste Woche ist ein halbes Jahr Mario Kunasik Landeshauptmann der Steiermark. Mhm. Ich wünsche Ihnen jetzt einmal viel Spaß bei den Umfragen, die Sie nächste Woche lesen. Wenn Sonntag wäre, nein, ich bin noch nicht fertig. Wenn Sonntag wäre und Mario Kunasik wieder gewählt werden müsste, was er dann zusammenbringt. Ja. Und dann werden wir kurz einmal zusammenbringen, dann werden wir mal kurz einmal lesen, was er geschafft hat. Die Reform der Mindestsicherung, dass wir endlich in der Steiermark nicht mehr Millionen, hunderte Millionen an Menschen auf auszahlen, die dem Land nichts verloren haben, außer kontinental kommen.
Hat irgendjemanden mehr
gegeben? Er hat die Deutschpflicht im öffentlichen Schulbereich eingeführt. Auch das ist passiert. Derzeit arbeitet die Steiermark an einer großen Wirtschaftsoffensive, um den Autocluster in der Steiermark endlich zu befriedigen, weil es das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Ja, aber wir müssen ihn trotzdem unterstützen. Gestern hast du den Frank Stronach hier gehabt. Er war der Schöpfer mit Wagner.
Wagner ist kaputt.
Genau so ist es. Aber es geht darum, dass wir die Zulieferbetriebe, DCM und wie die alle heißen, unterstützen, weil sonst krachen wir mit der Steiermark an die Wand. All das tut er binnen von 6 Monaten in der Steiermark, legt ein Regierungsprogramm vor, arbeitet es ganz solid, straight, gut, Punkt für Punkt ab. Aber also für einen Großteil des Wahnsinns, nur damit wir nochmal einen Ausflug in die Bundesverfassung machen, für einen Großteil des Wahnsinns. So. Der österreichische Gesetzgeber, die Nationalratsabgeordneten und die Regierung verantwortlich. Gut. Aber Sie können dann die Länder gerne in Frage stellen.
Machen wir einen kurzen Satz. Ich bin die Länder, du sagst, die Steiermark ist sensationell unterwegs. Mit Mario Kunasik tatsächlich hat er sehr, sehr gute Umfragewerte derzeit, da hast du recht. Etwas weniger gute Umfragewerte hat Johanna Mikl-Leitner. Und auch der Udo Landbauer, dort lebst ja du. Wie erlebst du ein Jahr, weil auch die feiern ja heute, die haben ja heute ein großes Fest gehabt, auch bei unserem Sender, ein Jahr Schwarz-Blau-Niederösterreich, ein Jahr Johanna Mikl-Leitner, ja, mit Udo Landbauer, die sich da vorher ja als weiß ich was, Türken Mitzi und weiß ich was.
Moslem-Mama.
Türkenmizi finde ich aber auch nicht schlecht. Ja, unter uns gesagt, finde ich das einmal was ganz Neues.
Was Mama beschimpft hat und mit ihr im Ehebett liegt.
Ja, aber ich mein,
wie funktioniert denn das? Und welche Note gibst du denen nach einem Jahr?
Du solltest einmal ich weiß nicht, ob das Journalisten wirklich machen, aber du solltest einmal die Aussendungen der Landesparteien in Niederösterreich anschauen. ÖVP Niederösterreich und FPÖ Niederösterreich,
die fetzen sich. Gerade die Umfahrung von Wiener Neustadt sehr einhellig gefeiert.
Genau, und 3 Tage davor richten sie sich gegenseitig aus, dass sie schon wieder rote Grenzen überschritten haben, dass sie sich nicht mehr aushalten, wie sehr sie sich hassen und so weiter. Also du hast in Niederösterreich das Phänomen, dass du in Wirklichkeit eine Koexistenz von FPÖ und ÖVP hast, aber nicht eine Liebesheirat. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Johanna Mikl-Leitner den los wird, den Landbauer, dann wird sie es auch machen.
Glaubst du?
Na, selbstverständlich, weil die FPÖ in Niederösterreich meinem Empfinden auch überhaupt nichts reißt. Es heißt nicht, dass es nicht auch konstruktive Menschen innerhalb der FPÖ Niederösterreich gibt und davon kenne ich einige. Aber es heißt, dass vor allem auf Landesebene, wo die FPÖ ja auch Zuständigkeiten hat, ich sehr wenig sehe.
Also die niederösterreichische Schwarz-Blau-Regierung siehst du als katastrophal?
Nein, nicht als katastrophal. Ich sehe vor allem eine ÖVP-Minderheitsregierung mit ein paar blauen Betätigungsfeldern, so quasi beschäftigungstherapeutischen Einsätzen für irgendwelche verhaltensauffällige FPÖler, die eben mit solchen Bezeichnungen wie Moslem-Mama, Deep State und so weiter rumlaufen, die man nicht ernst nehmen kann. Aber ansonsten tut die FPÖ-Landesbeteiligung sich in der Praxis nicht niederschlagen. Das ist auch bezeichnend, was die Steiermark betrifft oder Salzburg. Wenn Gerald Gross etwas ins Treffen führt oder die FPÖ, dann heißt es immer, wir haben denen was weggenommen, wir haben denen was weggenommen, wir haben dort was eingespart. Mhm. Aber es hat kein einziges Kind nur einen einzigen Euro mehr wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung. Ich habe gerade gehört, ich habe gerade gehört, die FPÖ kann im Land ja überhaupt nichts machen, weil sie nicht zuständig ist.
Mir nicht zu.
Aber in den Bereichen, wo sie zuständig ist, zeichnen sie sich dadurch aus, lass es mir ausreden, dass sie den Menschen was wegnimmt. Und
also,
sie feiern die Kürzung der Mindestsicherung in der Steiermark. Sie setzen sich hierher. Sie setzen sich hierher und feiern das Streichen der Mindestsicherung in der Steiermark.
Jetzt bringen wir's.
Und haben aber kein einziger Arbeitsplatz geschafft.
Schauen Sie.
Jetzt bringen wir es auf die
erste Moderator. Ja, weil sie Angst haben, auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren. Ja.
Wer ist die schlechtere Regierung? Die Dreierregierung, Schwarz, Rot, Pink in Wien, in der Bundesregierung, oder die schwarz-blaue Koalition in St. Pölten? Wer ist schlechter?
Na, ich glaube, dass die Bundesregierung und die Bundes-ÖVP ganz maßgeblich von der Landes-ÖVP geprägt ist. Also der Christian Stocker ist ja verlängerter Arm.
Ja, genau.
Das muss man dazu sagen, in Wirklichkeit regiert die Landes-ÖVP. Insofern, ich glaube, dass wir auf
Bundes... Kein Unterschied, oder was?
Schau, es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene. Das Land ist vor allem für Stabilität verantwortlich. Der Bund ist meiner Meinung nach vor allem dafür verantwortlich, auch Impulse zu setzen. Das, was wir momentan erleben, ist, dass der Bund destabilisierende Maßnahmen setzt, auch demokratie-destabilisierende Maßnahmen, wie zum Beispiel Alten, Kranken und Schwachen etwas wegzunehmen.
Ja.
Und das Land kann das natürlich nicht kompensieren. Und dort, wo es kompensieren könnte, und deswegen regiert ja die FPÖ, die wurde ja gewählt, Swatze, Kainbuchner und Co. sind ja angetreten mit dem Slogan, wenn ihr uns wählt, dann schaffen wir Arbeitsplätze, obwohl sie keinen einzigen Arbeitsplatz schaffen können. Dann werden wir dafür sorgen, dass die Städte sicherer werden, obwohl sie überhaupt keine Zuständigkeit in dem Bereich haben. Die Menschen haben diese Parteien gewählt, jetzt sitzen sie dort, verdienen gut, fahren fette Dienstwegen, wie wir wissen, aber sie verändern nichts.
Allerdings muss man fairerweise sagen, die Messerstechereien, und dazu kommen wir gleich, sind in Wien und nicht in St. Pölten. So, Schlusswort, lieber Gerald.
Es ist ein folgendes Problem. Zuerst, das kannst du gleich machen. Ich habe ein Problem, dass Sie nicht differenziert diskutieren können. Sie können nicht differenziert auf Ebene diskutieren, was ist Bundespolitik, was hat das für Auswirkungen und die Differenz, was ist Landespolitik.
Er hat mich ja gefragt.
Beispielsweise Ihr Schluss, dass die Länder nichts machen können, obwohl die Länder beispielsweise das Kindergartenwesen haben und wir in der Steiermark mehr Kindergartenplätze als je zuvor haben. Das lassen Sie komplett
auf den Tisch fallen. Frage stellen?
Nein. Noch nicht. Sie haben über Niederösterreich gesprochen.
Wo gibt's sowas?
In Niederösterreich hat es heute eine Bilanz gegeben, über die Regierung.
Ja.
2400 Beschlüsse sind in der Landesregierung und im Landtag gefallen, 97 davon einstimmig mit Stimmen der SPÖ, der Neos und der Grünen, so je nachdem, wer da drinnen ist. Ich sag's nur. Die Gesundheitsreform bis 2040 ist eingeleitet. Ein Maßnahmenpaket gegen den radikalen Islam wurde beschlossen. Niederösterreich war das erste Land, die Steiermark macht es jetzt auch, wo die Bezahlkarte eingeführt wird, wo wir nicht mehr mit Bargeldleistungen 100.000 Asylbewerber ins Land locken.
Genau.
Auch das ist erledigt. Wie in der Steiermark wird die Deutschpflicht eingeführt und die Bildungsförderung im Integrationsbereich
also
an die Deutschpflicht gekoppelt. Auch das ist
positiv.
In Ordnung. Ich sehe, dass diese Regierung in Niederösterreich, bestehend aus Johanna Mikl-Leitner, die ich sehr kritisch sehe, und Udo Landbauer, dem ich persönlich sehr verbunden bin, beide sehr gut, harmonisch miteinander arbeiten. Da gibt es unterschiedliche politische Scharmützel, da gibt es unterschiedliche politische Standpunkte, also, aber am Ende zählen 2004
die Bundesregierung.
Und in der Steiermark haben wir eine FPÖ-Alleinregierung und dann Kunas.
Darf ich kurz, apropos Steiermark, ne, nur Faktencheck. Tausende Eltern liefen vor wenigen Wochen in der Steiermark Sturm, weil sie keinen Kindergartenplatz für ihr Kind bekommen sollen. Das ist eine Sauerei, beschwerte sich ein Vater bei der kleinen Zeitung. Okay, also.
Nein, lesen Sie weiter. Ich kenne den Artikel. Ihr kennt den Artikel.
Na was?
Lesen Sie weiter.
Na gerne.
Wo beschwert? Na was war das?
Ich kann gerne.
Graz.
Er und seine Frau.
Er und seine Frau
wollten im September wieder beide arbeiten. Die Tochter sei dann 2 Jahre. Keine Ahnung, wo es sein soll. Aber da steht.
Wo?
In Graz.
Ja? Na, er soll es sagen. Und dann sage ich mir, in Graz für die Kindergärten verantwortlich.
Ach so, da ist das Land auch nicht zuständig.
Nein, weil es in Graz städtische Kindergärten gibt, Idiot.
Na, für was denn noch? Also
ich kann nichts machen gegen eine Stadt mit eigenem Statut. Also, Sie kennen sich nicht aus. Stadt mit eigenem Statut. Wenn Sie daher... Ich kenne den Leserbrief. Ich habe selber gelesen. Ich habe ihn sogar selber geschrieben. So ist es. Ja, natürlich. Und das ist diese Geschichte, wo in Graz die KPÖ, die Grünen und die Sozialdemokraten das gesamte Budget so überlastet haben, dass die Kindergartenplätze gestrichen werden.
Immer hat er
überhaupt keine Ausrede. Wissen Sie, im Gegensatz zu Ihnen, wo ich gerade gesagt habe,
haben Sie gesagt, es gibt keine Probleme in der Steiermark.
Im ländlichen Raum.
Ach so,
im ländlichen Raum. Graz hat ein eigenes Statut.
So.
In Graz kannst du nicht eingreifen, guter Mann.
Dazu.
Geh jetzt ganz lernen Sie endlich die Bundesverfassung.
Ja, okay.
Wenn wir in Graz den Bürgermeister entheben könnten, was ist schon lange passiert?
Wir kehren.
Wegen Unfähigkeit. Samt dem Hohensinner und der Frau von der ÖVP, den Grünen, die sind alle unfähig dort.
Das sind doch Ihre Fragen.
Ja, nach meinen
Sachen.
Das kann ich nicht versichern. Wenn Sie meine Unterschrift drauf haben.
Sind doch eine Koalition mit
dass die Idiotenpartie in Graz nicht meine Freunde sind. Das kennen Sie. Ich habe in Graz keine Koalition mit ihr gesehen.
So, also wir kehren aus der wunderbaren Steiermark und aus der eher.
So, haben Sie wieder mal was gelernt, oder?
Nach Wien zurück, weil wir haben jetzt zwar über die ÖVP und über den Kanzler Stocker geredet und wie enttäuschend der unter anderem Sebastian Born-Mehner in den ersten 100 Tagen war, aber noch nicht geredet haben wir über die SPÖ und deinen Freund Andreas Babler. Und vor allem noch nicht geredet haben wir über die großartigen Neos, die diese Regierung ja zu einem wirklichen Erlebnis für Österreich machen wollten und die jetzt ins Wasser hupfen. So, darüber reden wir gleich. Wir sind gleich wieder zurück mit Sepp Schellhorn, Beate Meindl, wie heißt die?
Reisinger.
Ah, doch?
Reindl-Meisinger, Meindl-Reisinger.
Ach so, Heisler, ja, doch, Reisinger. Sie heißt das gut.
Na ja.
Also, wie
immer. Nein, ich weiß es nicht. Ich merke mal.
Also, zu unserer großartigen
Reisinger. Ja, unbedingt her. Kriegt er wieder von der Mediacom wieder eine Strafe weg.
Genau.
Ja.
So, und letztendlich zu unserem vielgeliebten Andreas Babler und seinem großartigen Finanzminister. Wir sind gleich wieder da mit der zweiten Halbzeit der Analyse 100 Tage Neos und SPÖ in der Regierung. Bis gleich.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Zweite Runde. Die Herren sind schon ein bisschen in Saft gegangen. Beide knapp am Hitzekollaps vorbei.
Ja, es ist sehr heiß.
Relativ warm.
Ist dir nicht heiß?
Nein, ich habe eine bessere Kondition als du.
Oh, andere sagen, du hast mit deinem Alter keinen richtigen Kreislauf mehr. Das kann auch sein. Naja, entschuldige.
Also, normalerweise ältere Mitbürger schwitzen.
Die haben immer, alten Leute haben immer kalte Handel. Ja, sage ich ja. Das ist der Kreislauf in meinen Worten. Hat immer kalte Handel.
Also, noch fitter als
bereitet sich schon vor.
Noch fitter als ich.
Leute schämen.
Noch fitter als ich ist nur ein Österreicher.
Ja.
Und der kommt aus Salzburg und heißt Sepp Schellhorn. Und ist ein neuer Star dieser Bundesregierung. Heute sogar auf der Titelseite der Kronenzeitung. Bist du narrisch?
Ja. Als was?
Genau, als Skandal.
Ah, okay.
Das ganze Land regt sich über ihn auf.
Ja, schon da Programm jetzt, oder?
Du bist ja eigentlich ein großer Vertreter der Neos gewesen. Ja? Schon.
Teilweise.
Viel kritisierst du an ihm, aber trotzdem hattest du gewisse Hoffnungen.
Ist ja verständlich.
Und du warst vor allem ein großer Freund dieser Dreierregierung als Alternative zu Schwarz-Blau, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich will sagen, sie sind ein Mittäter.
Ja? Genau. Könnte man auch sagen.
Ja.
Wenn man so infam ist.
Kollaborateur.
Jetzt bist du aber kurz still, weil jetzt sagt uns einmal der Sebastian, und das wird sehr viele Zuschauer interessieren, wie beurteilt er als eher ein Freund dieser Dreierkoalition die Darbietung einmal der Neos? Fangen wir mal mit den Neos an. Sepp Schellhorn, Beate Meindl-Reisinger und Christoph Wiederkehr, der ja relativ umtriebig ist, aber in den Schlagzeilen mit Sepp Schellhorn und Beate Meindl-Reisinger nicht mithalten kann.
Also, ich sehe das differenziert. Ich finde, Sepp Schellhorn ist eine Zumutung für jeden Steuerzahler. Ich finde es eine wirkliche Frechheit. Es ist wirklich eine bodenlose Frechheit, dass dieser Mensch von uns dafür finanziert wird, dass er private Medien pusht, dass er sich seine Mitarbeiter zusammenstellt für eine Abteilung, von der keiner weiß, was er eigentlich machen soll.
Ja.
Irgendwelche Mietwagen-Diskussionen oder Leasing-Diskussionen führt. Also das ist ein Mensch, der verdient wirklich viel Geld. Und was hat er in den letzten 3 Monaten eigentlich produziert, außer Skandale? Dieser Mensch ist eine Zumutung. Und zwar nicht nur für die Nähe,
sondern für die Gesamtheit. Das hast du ihm eigentlich eine Zeit lang sehr positiv gegenüber.
Naja, ich hatte ja Hoffnungen. Wie gesagt, ich hatte...
Immer,
ja,
seit sieben Jahren
mache ich das mit.
Sie sind ein Todel, aber kein Hoffnungsvorbild.
Also, hör auf.
Hör auf, genau. Also, ich bin
auch... Das ist ja sehr gutes Recht zu sagen, er erhofft sich...
Aus Schaden wird man klug.
Muss man sagen, ich habe sehr mutig von dir, das so zu sagen.
Ich habe mir gedacht, Sepp Schellon wird seine Erfahrung... Ich kann mich erinnern, als der Gerald Gross hier gesessen ist und Lobeswort auf den Sepp Schellon.
Ja, du aber warst der größte Fan.
Ein guter Wirt, ein guter Hotelier, aber ein schleißiger Politiker. Ja, genau, das ist gestern gesagt.
Ich habe mir immer das Gleiche. Ich habe mir gedacht, der Sepp Schellon wird hergehen und sagen, so, in der Gastronomie müssen wir das reformieren und ich mache sofort ein Gesetzespaket auf den Weg bringen, Begutachtungsphase, schauen wir, dass wir was ändern. Stattdessen sehe ich, die große Bilanz des Sepp Schellon ist, dass er es geschafft hat, mit ein paar Leuten zu sprechen. Die machen tatsächlich Presseaussendungen und Social Media Statements, wo sie sich dafür abwehren, dass sie es geschafft haben, mit anderen Leuten zu sprechen. Aber was er nicht geschafft hat, ist auch nur eine einzige Entbürokratisierung zu machen. Stattdessen hat er den Verwaltungsapparat aufgebläht. Also der Sepp Schellhorn ist eine Zumutung und gehört so schnell wie möglich aus dem Amt entfernt. Punkt 1. Punkt 2.
Gut gebrüllt, Löwe.
Danke. Ich finde aber, was die anderen beiden betrifft, ich finde die Performance von der Beate Meinl-Reisinger, und da haben wir sicher einen großen Widerspruch, gut. Ich finde das, was sie macht,
ja, ist mir wurscht. Freut mich, ja?
Ist mir vollkommen
wurscht. Freut mich.
Schau, ich finde, ich bin froh, dass die Neos sich jetzt nicht mehr sozialpolitisch äußern und wirtschaftspolitisch.
Oh ja, haben sie ja gerade. Sie haben gesagt, der Herr Babler soll sich schlecht.
Ja, aber die haben so gut wie nichts zu sagen in dem Bereich, also ist mir eigentlich wurscht.
Na,
aber dort, wo sie was zu sagen haben, nämlich im Bereich der Außenpolitik, finde ich das, was die Beate Meinl-Reisinger macht, nämlich klare Kante zeigen, sich klar an die Seite der Menschen der Ukraine zum Beispiel zu stellen.
Für einen Atomkrieg im indirekt?
Nein, für das Verteidigen der Menschen und nicht zuschauen. Entschuldige, Neutralität bedeutet nicht...
Fliegt dann die Bombe nach London.
Wolfgang, Neutralität bedeutet nicht, dass wir wegschauen, wenn Menschen und Kinder sterben.
Das ist richtig.
So, und Beate Meinl-Reisinger macht meiner Meinung nach etwas im Gegensatz zu ihren Vorgängern, wie der Frau, ich weiß nicht mehr den Namen von dieser Putin-Tänzerin, die jetzt in Moskau lebt und dort Propaganda für den Putin macht. Die war ja mal eine FPÖ-Außenministerin, nur zum Thema FPÖ und Politik. Aber auch im Gegensatz zu dem ÖVP oder Türkisen Außenminister Sebastian Kurz, der rausgegangen ist mit angeblichen Routen, die er geschlossen hat, obwohl er keinen einzigen Flüchtling davon abgehalten hat, irgendwo hinzukommen. Aber Beate Meinl-Reisinger macht etwas, was ich finde, dass sie machen sollte, nämlich sie versucht zu verbinden, sie versucht uns international...
Welche Note kriegt die von dir?
A2. Wirklich gut. Und ich bin auch von Christoph Wiederkehr positiv überrascht. Mhm. Weil ich finde, der ist einer, der weitestgehend unprätentiös, aber trotzdem relativ pointiert, zum Beispiel was die Deutschpflicht betrifft, zum Beispiel was die Sanktionen gegenüber Eltern betreffen und so weiter im Schulbereich, klare Ansagen macht. Also ich finde die Performance...
Handy ist entfernt.
Handys entfernt, ja, das kann man diskutieren, aber ich finde, der macht was. Also in dem Zustand, und der Bildungsbereich ist sicher einer der schwierigsten.
Was hat er gemacht? Ja? Und wichtigsten.
Er hat wichtige Diskussionen angestoßen. Er hat auch dafür gesorgt,
dass... Ich dachte, der Schellmann, bei dem ist er schlecht, wenn man diskutiert.
Nein.
Beim Wiederkehrspunkt
mit anderen Leuten. Das ist der inhaltliche
Diskussion. Ach so, genau. Wirklich?
Ja.
Standort besteht im Standpunkt.
Na, wenn Sie das nicht verstehen, was
da unterschiedlich ist. Das Ergebnis ist gleich null.
Nein. Also,
ist das eine, also, das andere ist
null. Die Neos in der Regierung machen deiner Meinung nach eine gute Figur, wenn sie endlich den Herrn Schellmann raushauen.
Das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Neos das machen, was sie jetzt positiv machen, nämlich im außenpolitischen und im bildungspolitischen Bereich
sich weiter einsetzen
und den Schellhorn bitte, nein, das ist ja wohl ein Witz, das ist doch eine Frechheit, so einer gleichen Entbürokratisierung, Staatssekretär im Außenministerium, der nur noch mehr Bürokratie macht und jeden Tag einen Skandal produziert. Ich meine, wofür braucht man so jemanden?
Gut, okay.
Also, aber ansonsten...
Da werden jetzt viele applaudieren, Jetzt muss ich leider die Frage stellen. Der größte Sepp Schellhorn-Fan in diesem Studio sitzt hier.
Er ist verantwortlich
zu meiner Linken, von Ihnen aus
gesehen
zur Rechten. Der saß ja hier tatsächlich und hat gesagt, seiner Meinung nach das beste Mitglied dieser Regierung ist der Sepp Schellhorn.
Kann mich erinnern.
Der als Unternehmer, wie du gesagt hast, selbstverständlich.
Ja. Können wir gerne vorspielen.
Eine Lobhudelei auf den Herrn Schellhorn abgelassen.
Das war Ihr Mann in der Regierung.
Ich war fassungslos. Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Seid heute gefallen?
Ach so, alle Geister aus der Kreislauf.
Ich bin doch erinnern gesessen und gesagt, Sepp Schellhorn ist... ohne Zweifel ein guter Gastronom und ein Hotelier, ein schleißiger Politiker.
Nein, das hast du nicht gesagt.
Oton. Und ich habe gesagt, Beate Meindl-Reisinger hat ihn nur deswegen in die Regierung aufgenommen, weil sie Angst hatte, dass er in der Zwischenzeit den Club in der Mitte spaltet. Habt ihr mir nicht zugehört oder
das
was?
Ist richtig.
Red auf gegen die Wand, red wirklich gegen die Wand. Teilt ihr euch eine Gehirnzelle oder was? Teilt ihr euch mittlerweile ein Ohrwaschel? Wenn ihr schon eh nichts zum Sagen habt, beide, dann spitzt eure Ohren und merkt es euch mit den letzten beim Gehirnzellen. Ich bin hier gesessen und habe gesagt, ein guter Wirt, ein guter Wird, ein guter Wirt, ein guter Hotelier, aber ein fleißiger Politiker. Ja, ja. Also, und Meindl-Reisingers erster Sündenfall, dass sie nur aufgrund der parteiinternen Raison, damit sie überhaupt eine Mehrheit für den Regierungspakt bekommt, den Herrn Schellhorn nehmen hat.
Ist es das, also,
und daher kann ich das, und daher kann ich das, was also der Herr Bornmähner, und daher kann ich das, was der Herr Bornmähner gesagt hat, durchaus nachvollziehen und unterstützen und verweise darauf, was ich gestern zum gleichen Zeitpunkt mit Eberschütz auch bereits gesagt habe. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Thema. Und jetzt sind wir wieder bei einem entscheidenden Thema.
Was hast du gesagt?
Naja, das habe ich eh schon gesagt.
Na bitte, was?
Entschuldige, wenn einer mit Verdienst wegen fort und kam größer als eine sitzende Wölzau, dann ist das in der derzeitigen Debatte Österreichs und in dieser Situation eine Felddebatte. Wenn einer Deregulierungsseppel ist, aber im Außenministerium drinnen hängt, dann ist er fehl am Platz, würde ich sagen. Wenn einer glaubt, er sitzt im Zug und drei Leute pöbeln ihn an und er fühlt sich dann wie ein Jude zwischen 38 und 45, dann sind es fehl am Platz, fehlende Worte, komplett jenseitig gesprochen. Und wenn so ein Anfall von Fettnapf halt sich aneinander reiht, dann bin ich bei Bornmähner, dann wird er zu einer Belastung einer Regierung, wobei ich muss ehrlicherweise sagen, das fällt bei der Hundstruppen auch schon nicht mehr auf. Jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt, das habe ich gestern der Frau Meindl-Reisinger, habe ich gestern der Eberschütz auch schon gesagt. Kennen Sie das Wort Culpa in Eligendo? Sein zentraler Rechtsbaustein des römischen Rechts ist das sogenannte Auswahlverschulden. Sie ist auch bei uns noch immer im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Culpa in Eligendo, das Auswahlverschulden. Wer hat den Sepp Schellhorn, den Deregulierungsseppel, ausgesucht und nominiert? So exakt, Volltreffer.
Gegen den Widerstand der anderen Regierung.
Volltreffer.
Die gesagt hat, ins Wirtschaftsressort nehmen Sie nicht.
Exakt. Ja. Culpa in Eligendo, geschrieben mit C.
Sie wollen keine ungesicherte...
googeln wollen.
Der Herr so. Hartmannsdorf...
Und jetzt sind wir beim folgenden Thema. Und jetzt sind wir beim Punkt des Scheiterns.
Ja.
Und da bin ich anderer Meinung als der Bornmähner. Der Bornmähner ist der Meinung, dass die Frau Meindl-Reisinger eine tolle Außenministerin ist. Die Frau Meindl-Reisinger hat es in 100 Tagen zusammengebracht, sich mit allen Balkanländern zu verscherzen. Und zwar wirklich mit allen. Ich glaube, nur mit Slowenien hat sie noch einigermaßen gute Kontakte. Und es ist gerade eine sozialdemokratische Regierung, die in allen Umfragen meilenweit hinter dem konservativen Herausforderer Janis Janša ist. Sie hat sich mit den Sozialisten
warum
in Tschechien auf
Basker
Mensch,
warum,
weil sie überall missionarisch erklärt, nein, das darfst du nicht tun und so muss Serbien leben.
Sie hat halt dem
und so muss die Republik,
weil er
Ungarn ist nicht
möchte.
Ungarn ist nicht der Balkan. Ich komme zu den Visegrad-Staaten, aber ich rede jetzt von Republik Srpska, ich rede von Serbien, ich rede von Kroatien, überall der belehrende Zeigefinger, das darfst du nicht tun. Das lässt man sich aber von einer gescheiterten Gouvernante in ihrem Spitzenkleid vom Ausserkirter Kalt nicht erklären mit der Goldhaube. Ja, so, das lässt sich keiner erklären. Dann, und jetzt sind wir bei dem Punkt, das ist aber nicht der Balkan-Ungarn, ich darf nicht erinnern, so, ist anders, Richtung Osten, Richtung Polen raus, da ist Ungarn und dann erklärt sie den
Richtung
Ungarn.
Richtung Polen raus ist Ungarn?
Sicher, ist ein bisschen.
Hallo, hallo.
Ungarn dahinter Polen. Nein. Was ist für ein Problem?
Was, hinter Ungarn ist Polen?
Links von Ungarn ist Polen.
Aber von uns aus hinten auf ist Polen.
Von uns aus hinten aus.
Also Geografie hat gewisse Ähnlichkeit mit Beate Meindl.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Darf ich Ihnen Folgendes sagen? Also, im Gegensatz zu eurer Fehlannahme, dass Ungarn Teil des Balkans ist, ist das geografisch komplett falsch.
Gut.
Woher ich komme, um nach Polen zu fahren, ob über Tschechien oder über Ungarn, ist mittlerweile eine Geschmackssache, wo weniger
Verkehr
ist.
Da müssen Sie aber noch ein anderes Land noch durchfahren, wenn Sie von Ungarn abholen wollen.
Natürlich muss ich. Ich muss ein bisschen in Moskau, bin durch vier Länder durchgefahren. Aber trotzdem liegt Moskau von unserem Studio
aus,
trotzdem liegt Moskau von unserem Studio aus gesehen genau in dieser Richtung.
In welche Richtung
da ist Moskau
eigentlich gerade?
Da ist Moskau. Da, also da ist dort, wo der Scheinwerfer ist. Immer dort, wo die Sonne aufgeht. Dort ist
bitte,
da. Sie hat sich mit dem gesamten Balkan verscherzt.
Ja.
Sie hat sich mit Ungarn verscherzt. Heute auch für komplett unklug, den Ungarn zu erklären, wie in Gesetzesmaterien in Ungarn beschlossen werden.
Man darf Homosexuelle nicht wegsperren. Das ist Frechheit, oder?
Es gibt in Ungarn keinen Gesetzesbeschluss, Homosexuelle
wegzusperren. Wissen Sie, was die Ungarn gemacht haben, Herr Groß?
Ja, was denn?
Sie verbieten die Pride-Parade unter Berufung auf ein Gesetz zum Schutz von Kindern, weil sie behaupten, dass das Zusammenleben von Menschen mit dem gleichen... Nein, das ist der Kern. Aber das ist der Kern. Die Beate Meinl-Reisinger legt sich mit dem Viktor Orban an, weil sie sagt, auch bei unserem Nachbarn ist eine Frechheit, wenn Menschen, die ein gleiches Geschlecht teilen, die Liebe zelebrieren wollen auf der Straße.
Das ist ja das, was der Gerald sagt. Die sagen alle, von so einem politischen Lehrling lassen wir uns nicht erklären, wie unsere Politik sein soll. Ja? Und ich meine, man muss schon sagen, also sehr viele Fans hat sie sich noch nicht geschaffen, die Beate Mein, oder? Wie siehst du das, Gerald?
Erstens, die Pride-Parade in Ungarn ist nicht verboten. Ich weiß nicht, wie er drauf kommt.
Sie findet nur nicht statt.
Sie findet sogar statt.
Gut.
Sie findet statt und mit statt. Beteiligung des Herausforderers, des Herrn Magier, mit Beteiligung von Europaabgeordneten, von internationalen Medien.
Das die Pride in Ungarn findet Frau statt. Beate Meinl-Reisinger.
Jetzt darf ich Ihnen Folgendes noch weiter erklären. Ja. In Ungarn gibt es mehr Schwulenlokale als in Österreich.
Gut, ja.
So. In Ungarn, Herr Dr. Bornmänner, fühlen sich Homosexuelle sicherer als in Wien.
Ja,
wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen Folgendes.
So.
Ein homosexueller Lehrer in Berlin, der durch einen kleinen Islamisten mit den Worten "Hier herrscht der Islam" gemobbt wird, das gibt es in Ungarn nicht. In der ungarischen Staatsverwaltung gibt es ja wohl Homosexuelle. So. Namhafte außenpolitische Diplomaten von Ungarn sind Homosexuelle. Wenn Sie so deppert sind, unter Fake-Propaganda ständig auf den Leim zu gehen, die ausschließlich darauf abzielt, Ungarn zu diffamieren, weil Ungarn in der Zuwanderungspolitik einen richtigen Weg geht, weil in Ungarn jüdische Mitbürger nicht bespuckt werden, ihnen die Kippa nicht heruntergerissen wird, homosexuelle Lokale nicht durch Islamisten in die Luft
schlagen. Wir kennen deine Liebe zu Orban, bei dem wir gerade wieder eingeladen worden.
Überlege mal.
Ja, bitte. Ja,
also wahrscheinlich ist es gescheiter. Ich kenne genug Leute, die nach Zagreb auswandern und sagen, da sind die Kinder besser
aufgekommen. Bitte, bitte.
Ja, schauen Sie, ich verstehe es ja. Willst du, dass dein Kind am Räumenplatz erstochen wird? Das ist eine ganz entscheidende Frage.
Was hat das mit Viktor Orban zu
tun? In Ungarn gibt es keine Einzelfälle und
Messerattentate. Entschuldigung,
ja, also.
Wir reden jetzt nicht.
Wann war denn der letzte islamistische Anschlag in Ungarn?
Hallo!
Wann war er? Sag mal, wann war der letzte islamistische Anschlag in Ungarn?
Wann war er in Österreich?
In Villach, vor 4 Monaten, wir haben darüber diskutiert. Und davor, vor 3,5 Jahren in Wien. Wir haben darüber auch diskutiert.
Und wer hat
und jetzt,
wer,
nein, nein, jetzt erklären Sie mir, wann war der letzte islamistische Anschlag in Ungarn? Wann war der letzte islamistische Anschlag in Ungarn?
Wir haben es mit einer Regierung in Ungarn zu tun,
wann war der letzte, Messerübergriff in Ungarn?
Das ist ja Wahnsinn.
Wann war der letzte Messerübergriff in Ungarn?
Sie können nicht benennen,
wann der letzte islamistische Anschlag war. Das letzte Messerattentat war Ungarn nicht schlecht. Ich sage Ihnen als Homosexueller. Ich fühle mich mittlerweile als Homosexueller mit meinem Partner in Ungarn weitaus sicherer, wie viele Bestandteile der jüdischen Gemeinde sich in Ungarn besser sichern als in Wien oder in Berlin, wo man jederzeit umbrochen war. Das sage ich Ihnen
auch.
Weil wissen Sie was? Der Orban will mich nicht auf den Baukran aufhängen, verkehrt. Aber Ihre Freunde, die Sie millionenfach nach Europa eingeholt haben, die wollen mich alle brennen sehen. Gehen Sie doch in Ihr gelobtes Land am Gazastreifen. Gehen Sie mit der Regenbogenfahne ab. Dann sehen Sie, mit welchen Filzläusen Sie sich ins Bett gelegt haben.
Ungarns Europaminister sagt, Ungarn hat das Recht, um zu handeln, die moralischen Normen aufrechtzuerhalten, mit Verweis auf ein Gesetz, das den Zugang Minderjähriger zu Informationen...
Ja, Gott sei Dank! Wie kommen Sie darauf, am 6-Jährigen zu erklären, dass es 74 Geschlechter gibt?
Nein, aber
wie kommen Sie dazu, Ihrem 6-jährigen Kind anzutun, dass es homosexuelle Pornos sieht?
Herr Groß,
dann auf der Pride. Wollen mit dem nackten Arsch um umgehen? Erziehen Sie Ihre Kinder mal anständig.
Ja, Groß,
das sollten Sie Ihren Kindern
Groß,
nicht antun. Da bin ich bei Ungarn perfekt.
Groß, ich
kennen Sie gar nicht, das ist ein Homophob. Das muss Ihren Kindern zubringen. Da frage ich mich, ob alles noch richtig
Herr Groß, ich habe meinem 8-Jährigen Ja, aber einen Satz noch. Ich habe meinem 8-Jährigen beigebracht, dass Homosexuelle nicht wieder natürlich sind.
Sie sicher nicht. Sie sind homophob bis in die
Knochen. Nein, eben nicht.
So, ja.
Ende.
Also regen Sie sich nicht auf.
Ende dieser sinnlosen Ungarn-Diskussion.
Nein, die war gut. Die hat mir gefallen.
So, also.
Also, die Frau Meisel-Reisinger hat sich verscherzt mit, die Frau Meisel-Reisinger hat sich verscherzt mit allen Visegrad-Staaten, die für uns wichtiger Partner sind.
Erklärt,
mit allen Nachbarländern, die alle Partner sind.
Erklärt,
die Italiener, die eine Regierung stellen mit Giorgia Meloni und Matteo Salvini, wollen von der Frau Meisel-Reisinger nichts wissen. Die Kroaten nicht, die Serben nicht, die Ungarn nicht, die Slowaken nicht, die Tschechen nicht und der neue polnische Präsident auch nicht. Jetzt frage ich mich, mit wem würde ich noch zusammenarbeiten? Ach so, mit der Frau von der Leyen. Okay, wenn wir also Gouvernantenpolitik aus dem EU-Parlament mit der Frau Ursula von der Leyen machen und quasi uns in den Krieg in der Ukraine einmischen, dann würde ich der Frau, wie heißt die Meindl-Reisinger und dem Wehrdienstverweigerer Brandstätter empfehlen, einfach sie einen Helm auszufassen beim österreichischen Bundesheer und in den Schützengraben in den Donbass zu gehen. Wenn sie das nämlich nicht tun, ist alles, was sie bisher getan haben, dasselbe nämlich schlichtweg verlogen. Ganz einfach.
So, gut. Also mit Meindl-Reisinger wird es keine Freude mehr werden. Der gibt's
ist ja nicht notwendig.
Der gibt's da
ist ja nicht notwendig. Die sind zwei ja nicht mehr Ministerin.
Fünfer, oder?
Entschuldige, die sind Minister kommen und gehen.
Ja.
Wie viele Regierungen hat der Bornmähner und ich doch erinnern schon erlebt?
Ja,
ich glaube, vier oder fünf. Minister, Regierungen, Kanzler kommen und gehen, Groß, Bornmähner, Fellner, Live bleibt bestehen. Reimt sich so.
Wunderbar.
Ja, ist doch mir
wunderbar.
Wurscht, wo der hingeht. Soll es in Kraut gehen? Soll es vor das Arbeitsmarkt? Wenn der überhaupt wer nicht.
Bist du wenigstens vom Christoph Wiederkehr etwas angetan?
Ja, ich meine, ich kann den Christoph Wiederkehr nicht beurteilen.
Wieso?
Wenn du mir eine Maßnahme hergibst, die ich beurteilen kann, ein
Handyverbot.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Ist in Ordnung, aber das kann nicht der epochale auch in Ordnung, aber das kann nicht der epochale Beitrag zur Bildungsreform in Österreich
muss
sein.
Na,
das ist in Ordnung. Daher sage ich.
Also Christoph Wiederkehr ist
das Wenige, was er bisher in 3 Monaten getan hat, aber dafür 80.000 Euro kassiert hat, das Wenige, das war in Ordnung. Ich würde mir heute ein bisschen mehr verworfen.
Gut. So, jetzt kommen wir mal zu deinen Freunden. Zum roten Teil dieser Bundesregierung. Ja? Du hast ja bis vor kurzem hier Andreas Babler vehement verteidigt. Gilt das auch für den Tag 100? Also ist Andreas Babler für dich ein Gewinner dieser Koalition? Ist er gut für das Land? Macht er gute Sachen oder bist du von dem mittlerweile auch enttäuscht?
Ich bin extrem enttäuscht, weil ich jetzt sehe einen Andreas Babler, der sich auf Instagram inszeniert als den Retter der heimischen Armen und Familien, aber dann mit der ÖVP gemeinsam Einschnitte genau für diese Personengruppen beschließt. Ich sehe einen Andreas Babler, der offenbar unglaublich viel Zeit hat, um alle möglichen Kulturveranstaltungen zu besuchen, aber keine Zeit hat, um sich um die drängenden Themen wie zum Beispiel die Wohnungsnot in verschiedenen Ballungsräumen in Österreich zu kümmern. Ich sehe einen Andreas Babler, der zu jedem Blödsinn eine Wortmeldung abgibt, aber zu manchen offenbar keine Stellung abgeben möchte. Also ich bin von ihm enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, dass der Mensch, der eigentlich eine ganz zentrale Rolle einnimmt in der Zuständigkeit für Medien, ich meine, das ist ja wohl ein ganz zentrales Thema in einer Demokratie, die Schwerpunkte ganz anders setzt. Also er scheint sich, ich habe gesehen auf seinem Instagram-Profil, es gab 5 Postings mit JJ,
JJ?
5 Postings gab es dazu.
Genau.
Nicht Stories.
Er ist extra
Postings.
Auf den Flughafen
gefahren. Er ist nicht nur auf den Flughafen, das würde ich noch verstehen, wie mit den Fans gemeinsam. Er ist extra in den abgesperrten Bereich des Flughafens gefahren,
genau,
um damit er ist hingeflogen, damit er mit ihm gemeinsam.
Nein, es ist Flugzeug eingestiegen.
Na, peinlicher geht es nicht mehr. Also, das finde ich einfach unwürdig.
Also,
ich bin
von Babler bist du enttäuscht.
Na, extrem enttäuscht.
Wie geht es mit dem Herrn Matterbauer weiter?
Der Matterbauer ist ein erstklassiger Ökonom, der aber eine Politik umsetzen muss, die meiner Meinung nach nicht das ist, was ich mir von der SPÖ erwarte. Wozu haben wir die SPÖ gewählt? Damit sie am Schluss den Pensionisten, den Kindern und den Armen und den Frauen und den Kranken das Geld wegnimmt? Nein. Und deswegen, ich bin einfach enttäuscht.
Dein Freund Matterbauer hat ja das Highlight dieser Regierung geliefert, also den Herrn Nehammer als den großartigen Spezialisten für Zukunftsinnovation nach Brüssel geschickt.
Naja, er ist halt
mit dem doppelten Gehalt eines Bundeskanzlers.
Genau, der Matterbauer macht das, was alle anderen Fachminister auch machen. Er setzt das um, was sich die Parteichefs ausgemacht haben. Und wenn der Babler und die Meindl-Reisinger diesem grausigen Deal zugestimmt haben, dass der Hauptverursacher des Budgetlochs jetzt auch noch belohnt wird mit unserem Steuergeld, dann ist das meiner Meinung nach etwas, wofür er sich keinen Applaus verdient hat. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Die SPÖ in dieser Regierung erkenne ich nicht positiv. Ich erkenne nicht, ich habe vorher gesagt, die Mietpreisbremse, das fand ich gut. Auch die Maßnahmen ganz am Anfang, die lustigerweise vor der Wienwahl gefällt wurden, die fand ich gut. Aber das, was jetzt gerade passiert, darüber können Sie nachher gleich sprechen, ja? Aber das, was jetzt gerade passiert, nämlich, dass wir sehen, dass wir eine immer stärker verschärfendere Krise haben, zum Beispiel am Wohnungsmarkt, und ein Andreas Babler es nicht schafft, dazu Stellung zu beziehen, sondern irgendwelchen fragwürdigen Fotos ins Internet zu ballern. Das muss ich dir ehrlich sagen, Gerhard Großer hat ein sehr schönes rausgesucht.
Ja, schon.
Ja, sehr schön. Was?
Ja. Aha, okay. Aber ich habe es kaum aufs Display gekriegt.
Ja, aha, dann müssen wir ein bisschen zoomen. Aber der Punkt, rauszoomen.
Das hat er selber gepostet?
Ja, das hat er selber gepostet.
Grauenvoll.
Ja. Na eben, aber na, vor allem die Frage ist, was willst du mir damit sagen? Weißt du, wir leben in einem Land, wo ich mit Menschen spreche, nicht nur im Waldviertel. Die haben Angst, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Die haben Angst, dass sie abgestochen werden. Ja. Die haben Angst, dass ihre Kinder in der Schule nichts Gescheites lernen. Ja. Und dann sehe ich einen Andreas Babler, der ins Internet irgendwelche Fotos von sich selber reinballert, wo er sich selber dafür abfeiert, dass er also angeblich genau das verhindert.
Ich darf vielleicht dieses wunderbare Foto zeigen, es passt kaum auf mein Display.
Können wir hinzoomen, bitte? Jetzt sehen wir es, bitte in die Kamera. Wunderschön.
Also namens des Restaurantbetriebs Fiegelmüller, die das sogenannte Wiener Schnitzel herausbringen, sie distanzieren sich. Ich soll in Zukunft Stelzengesicht dazu sagen. Ja?
Gut, okay. Habe ich das auch? Jetzt bist du dran und jetzt sei
aber unabhängig von dem persönlichen
Unterschied. Jetzt sei einmal anständig.
Was ist denn unsachlich? Ja. Gut, ich entschuldige mich an den Stelzen.
Er kommt jetzt sogar zu uns ins Studio, trotz Gerhard.
Du musst aber die Sessel verstärken. Bricht er die Hitten zusammen.
Er hat ausdrücklich gesagt, er kommt trotz Gerhard.
Hat er extra das gesagt? Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, das zeigt
dir nicht.
Das zeugt von Größe.
So, gut, so. Und jetzt sagen wir mal,
zeugt. Andere kommen mal.
Seine Stimme, das heißt, er wird voll zuschauen.
Schaut jeder an.
Er wird voll zuschauen.
Wir sind jede Woche
könntest gestärkt. Du bitte seine Laune noch etwas erhöhen, indem du jetzt eine Analyse der SPÖ-Regierungsteils durchführst und dann ist genug mit den ersten 100 Tagen Bundesregierung.
Also, Andreas Babler ist eine sehr tragische Figur. Er hat im Wahlkampf zwar das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokratie eingefahren, aber immerhin 20%. Das heißt, sehr viele sozialdemokratische Wähler haben die Wahl von Andreas Babler als die letzte Chance für das Überleben der Sozialdemokratie gesehen, weil er besonders, und wir haben seine Wahlkampfauftritte da unter der Autobahnbrücke und, was wir da alles erlebt haben, ja analysiert. Der Social Fighter, der Rächer der Enterbten an seiner Seite, Natascha Strobel, die Familie Bornmäner, also alle Jakobiner, alle sozialistischen Jakobiner dieser Sebastian Robespierre Bornmäner, also alle mit dem blutverschmierten Henkersbein, die gesagt haben, wir werden jetzt die Reichen schlachten, Honig und Milch wird für das arbeitende Volk fliegen, die Kinder werden ernährt in den Kindergarten, die Fliegen nehmen wir von den Hungernden herunter, Äthiopien, Austria wird in Zukunft der soziale Wohlfahrtsstaat, Bruno Kreisky lebt wieder. So war ja der Wahlkampf, circa, oder? Wollen wir nicht weiter von
Bruno Kreisky lebt wieder.
Und jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir tatsächlich im Vizekanzleramt seit 100 Tagen ansitzen, dem es vollkommen wurscht ist, dass das Kindergeld netto gestrichen wird, das Pflegegeld netto gestrichen wird, alle Sozialleistungen, die Passgebühr verdoppelt wird, alle Gebühren, die der Mensch braucht, die muss alle 5, 6, 7 Jahre beim Pass erneuern. Die Gebühr nicht mehr 70 Euro, das sind 140 Euro.
Warum müssen sie alle 5 Jahre im Pass?
Ja, weil er irgendwann abläuft.
Ja, aber nicht alle 5 Jahre.
Ja, dann halt alle 7 Jahre. Der haltet ja nicht ewig.
Ja, aber schon 10 Jahre.
Von mir ist 10 Jahre.
Schwarzen
Licht, offensichtlich. Alles steigt, die Rezession zieht durch, die Inflation, das Leben wird ja spürbar, für viele Menschen nicht leistbar. Heute ist eine Umfrage hervorgekommen, mehr als 50% der Wiener, leiden unter dem Wiener Wohnungsmarkt, unter den Wiener Mietpreisen. 50% derer, die befragt worden sind, wer das auch immer ist,
Andreas
haben
Babler,
Existenzängste. Das ist ihm vollkommen wurscht.
Nein, das ist
so, und dann sitzt er dort und dann kommt irgendwann einmal Tscheche. Ja. Endlich einmal etwas, was sich positiv definieren kann. Das war ja ungefähr heute. Heute endlich der Schwarzenegger da. Ja. Beim Stocker. Endlich. Jetzt haben es alle mit einem kleinen Antisemiten ihre Fotos gemacht, sind draufgekommen. Super optimal. Jetzt haben es gewartet,
bis der Tschetsche. Du meinst, der Babler
hat
sich verspekuliert.
Dann kommt heute Gott sei Dank endlich der Schwarzenegger daher. Ja. So. Und dann, was macht der Schwarzenegger? Er legt ihnen das nächste Ei. Er wird gefragt von einem Journalisten, na, wie war es bei meinem Bundeskanzler? Und er sagt, kommt zwar jedes Jahr, ist immer ein anderer Bundeskanzler, aber die Zigarren sind vorzüglich. Ja. Das war die Antwort.
Gut.
Jetzt habe ich nichts gegen Zigarren, ich rauche selber
welche. Zigarren und Stocker geraucht.
Ja, die Zigarren waren vorzüglich. Weißt du, das ist so
gut.
Wurscht, ob die Schmeißfliegen kommen auf dem Volk picken und alle kommen nur mehr aus der Donau saugen. Aber wir schicken mit dem Governor die Zigarren. So. Und in dieser Regierung, in diesem Boot sitzt er. Ja, in diesem Boot sitzt er. Zum Matterbauer, um zum Schluss zu kommen. Schau, Matterbauer, hallo. ich möchte schon bei der Geschichte erklären, vor Matterbauer hat sich jeder gefürchtet. Das ist ein Sozialist, das ist ein Kommunist, das ist überhaupt Che Guevara, ich weiß nicht. Alle haben durchdraht, der wird jetzt alle enterben und steuern ein für nichts dort. Er ist in Wahrheit ein besserer schwarzer Finanzminister. Er schneidet bei den Sozialarmen ein, es gibt keinen Morgen, es ist ihm vollkommen wurscht, er erklärt es nicht einmal, schläfert seinen eigenen Zuseher ein. Das wird ein paar Männer erklären müssen. Ich muss auch nicht die SPÖ-Wölder da vertreten.
Ein paar Männer hat schon gesagt, er ist enttäuscht. Was ist denn?
Ja, aber er hat gesagt, der Matterbauer ist super.
Nur,
guter Ökonom. Ja, und was der Matterbauer wirklich toll gemacht hat, toller Ökonom, er hat dem Karl Nehammer, währenddessen das Land vor die Hunde geht, dazu verholfen, dass er Vizechef der Europäischen Investitionsbank von mehr als 30.000 Euro im Monat wird. Na, muss man sagen, das hat der Matterbauer wirklich gut hingekriegt. Toller Bursche. Das hat er sich gleich bei der ÖVP, wahrscheinlich ausgekauft. Ja. Dass er in 3 Jahren dann aufs Ticket vom Herrn Nehammer zur Europäischen Investitionsbank mit 35.000 Euro gehen kann. Das ist Sozialismus aller Alpha-Tausendbauer.
Wir haben die Runde 100 Tage Regierung, die mit dem Interview mit Christian Stocker begonnen hat, abgeschlossen. Abschließend deine Note für die österreichische Bundesregierung nach 100 Tagen.
Nicht genügend.
Nicht genügend.
Nicht genügend.
Ein Fünfer.
Gibt es einen Sechser?
Ja.
Ja, dann gehen wir an einen Sechser.
Ein Sechser. Deine Note für die österreichische Bundesregierung nach 100 Tagen?
4.
Also du hast noch ein kleines bisschen Hoffnung.
Lasst sie arbeiten. Lasst Christian und sein Team arbeiten.
Kein du, in Österreich, also, sag ich dir ehrlich, wenn wir sehen, wo überall Nazis auftauchen, ist das schon mal viel wert. Ja?
Das war das goldene Wort zum Schluss. Keine Nazis, zwar keine gute Regierung, aber wenigstens keine Nazis.
Naja, schau, muss man in Österreich schon froh sein.
So, das war die erste Runde.
Ja. Das fällt Ihnen auch noch einmal auf.
Jetzt wird es ein bisschen spannend, meine Herren, denn es ist heute leider schon wieder das passiert, was wir da jetzt schön langsam zum 100. Mal diskutieren. Wieder ein Messerattentat, diesmal fast eine Messerschlacht in Favoriten von 6 Syrern. Wir haben es gerade gesehen bei uns in den News. Also man fragt sich jetzt schon, hallo, was ist da los? Ja, der Favoritner Bezirksvorsteher hat uns gestern noch frech verkündet, er kommt nicht ins Studio, weil das ist kein Thema, wie er gemeint hat. Das ist kein Thema.
Ja.
Und heute die nächste Messerstecherei. Also kurze Werbepause und dann sprechen wir über Wien, die Wiener Koalition, aber vor allem die Frage Sicherheit und Ausländerkriminalität. Gibt es die in Wien und wenn ja, welche Ausmaße nimmt sie an? Wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und jetzt sind wir in der Runde 3 unseres Dienstagsduells. Gerald Gross, heute ein bisschen dunkel gekleidet, weil er
dunkelblau nennt
um dieses Land trauert, nach 100 Tagen ja, Koalition. Und Sebastian Born-Mehner heute in blau, weil er ein großer Fan.
Was sind Sie auch mit SPÖ,
braun ist Ihre Lieblingsfarbe.
Aber wenn es nach dem ging, müssten Sie ja trippelbrauner sein, oder?
Meine Herrschaft.
Ich bin Latin.
So.
Ja. Entschuldige, der Moderator möchte jetzt...
Jetzt darfst du, wenn es leid geht. Ja.
Ja. So. Verzeihung,
jetzt,
wir wollten
jetzt darfst du einmal beginnen. Ja. Ja. Du versuchst uns ja seit Monaten zu erklären, dass Favoriten Chicago ist oder eigentlich mittlerweile ärger als Chicago, dass man dort nicht mehr auf die Straßen gehen kann, jeden Tag eine Messerstecherei etc. Ja. Der Favoritner Bezirksvorsteher sagt, du spinnst. Du wärst herzlich einmal eingeladen, nach Favoriten zu kommen und die anzuschauen, welch blühender...
Lässt er mir ausrichten? Ja, mir, Gerald Gross?
Ja, genau. Mir auch.
Sofort.
Uns allen lässt das ausrichten. So, und jetzt gibt es heute die nächste Messerstecherei. Und zwar wieder von 6 Syrern, die eigentlich der Herr Innenminister Kahner ja schon längst nach Hause schicken will. Da müsste dir doch eigentlich das Geimpfte aufgehen, oder?
Schau, erster Punkt. Auf die Einladung, wenn er mir eine Stichschutzweste gibt und einen Helm, komme ich gerne nach Favoriten. Unter dem mache ich es nicht mehr, weil ich fahre nicht in Wiener Bezirke, die längst Syrien oder Afghanistan übergeben worden sind, wo man zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort damit rechnen muss, abgestochen zu werden. Ich tue es nicht. Das hat weder was mit Rechtspopulismus zu tun, sondern mit Rassismus. Nein,
oder?
Das hat was mit Selbstschutz zu tun.
Schon am
Jeden Tag wird in diesem Land, in Österreich, eine Frau vergewaltigt. Und der Täter hat keine österreichische Staatsbürgerschaft. Wir würden dazu Ausländer sagen.
Ja.
In Wien haben wir eine Situation, wonach in den Grund- und Mittelschulen 50% und mehr bis 90% der Schüler, also 50% kein Wort Deutsch sprechen und auch in ihrer ursprünglichen Herkunftssprache nicht firm sind. Wir wissen, dass Bildung, nicht vorhandene Bildung am Ende in sozialen Abstieg führt, in Kriminalität führt. Also den Grundstein, das Wiener Bildungssystem legt, ist nicht nur jener, dass Wien über kurz oder lang in 15 Jahren, das ist eine Frage der Mathematik, eine arabische Stadt wird, sondern auch eine kriminelle arabische Stadt. Und das muss man halt sagen. Wenn man sich die Daten des deutschen Bundeskriminalamts und des österreichischen Innenministeriums anschaut, dann sieht es wie folgt aus, dass in Österreich die Hälfte aller Straftäter in Österreich 2024 Tatverdächtige Menschen ohne Staatsbürgerschaft waren, also Ausländer. Es leben aber nicht 50% Ausländerinnen. Also gehen wir davon aus, dass die Gefahr, das Risiko, dass ein Mensch ohne Staatsbürgerschaft kriminell wird, ums 5- bis 10-fache höher ist, als dass er Österreicher kriminell ist. So, und das hätte man alles vor 10 Jahren, und da reden wir jetzt nicht von Wien und nicht von Favoriten, da reden wir stellvertretend für Berlin, für Neukölln, für Hamburg, für München, bis hin nach Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen, bis nach Villach, da reden wir stellvertretend für Graz, für alle Großstädte, größeren Städte im deutschsprachigen Raum, Österreich und Deutschland, das hätte man vor 10 Jahren einpreisen müssen. Man hätte den Menschen sagen müssen, jawohl, wir nehmen in Europa 9 Millionen Menschen auf, 9 Millionen, das ist größer als die Republik Österreich. Wir nehmen ein eigenes EU-Land auf, das besteht nur aus Tschetschenen, Syrern, Afghanen, Tunesiern, Algeriern. Aber wir laufen damit Risiko, dass von denen ein höheres Gewaltpotenzial als von jedem anderen durchschnittlichen Europäer ausgeht. In dem Rucksack eine Sozialisierung mitrennt, die wir nicht unbedingt mögen. Also Frauenvergewaltigungen, Beschneidung, Verhüllung. Ein gewaltiger Antisemitismus mitrennt bei der Nummer. Wir denken an die Hamas-Fahnen, wir kommen darauf noch zu sprechen. Und im Übrigen eine gewaltige Homophobie mit einhergeht. So, und ich war jetzt in Ungarn. Und die Zollen, die wir in Österreich haben, nein, die haben wir heute in Budapest nicht. Oder machen wir was anderes. Wir haben sie auch nicht, machen wir was anderes. Wir haben sie auch nicht in Warschau. Wir haben sie nicht in Polen. Wir haben sie auch nicht in Bratislava. Wir haben sie auch nicht in Prag. Wissen Sie was? Wir haben sie auch nicht in Zagreb. Wir haben dieses Problem auch nicht in Ljubljana, Laibach. Aber wir haben es in Wien, in Österreich und in Deutschland, wo die größte Karawane der Zuwanderung die letzten 10 Jahre gezogen ist.
Haben wir es jetzt vor allem Favoriten oder wo haben wir es?
Natürlich, Overla, Simmering, Favoriten, wie das alles heißt. Dort haben wir halt ganze Stadtviertel und Straßenzüge anderen Kulturen übergeben. Und jetzt darfst du dich nicht wundern, ich möchte ja gar nicht mehr von Wien reden.
Oh ja.
Nein, das sollst ist die, du, nein, mittlerweile ist, ich glaube, es ist...
Aber es hat
Wien ist, glaube ich, die zweitgrößte syrische Stadt außerhalb von Syriens. Benennen wir es, was es ist. Es ist eine syrische Stadt. Ist ja in Ordnung so. Man muss es ja nur sagen. Der erste Bezirk ist Disneyland. Der erste Bezirk ist Disneyland. Das müssen wir für die Russen und die Ukrainer und die Amerikaner, das muss Disneyland bleiben. Ein bisschen Mozart, ein bisschen Schwarzes Kamel, ein bisschen Plachut, ein bisschen Fliegenmüller. Das ist Disneyland. Das ist wie Monte Carlo. Da ist Disneyland, das ist erster Bezirk und alles andere rundherum ist Syrien oder Afghanistan oder Aleppo oder Kabul. Es ist halt so. Ja. Wir leben in Potemkinschen Dörfern. Die ersten Stadtbezirke werden geschützt. Dort 6er, 7er, dort wo die Linken, die Bobos wohnen, die Reichen, die sich leisten können, mit der Patek Philippe, wie der Herr Trotzer und wie die alle anderen. Nein, dort ist alles in Ordnung. Das geht sich an Schastrig an, weil ich es mir selber zahle. Da ist alles in Ordnung. Aber dort, wo die Armen leben, wo die etwas Ärmeren leben, die gar nicht einmal so arm waren, dort hast Wien vernichtet. Da sind wir jetzt Wien, in Syrien, Wien Aleppo. Wien ist lost. Das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Das ist eine syrische Stadt.
So, also, bitte. Also, du bist ja aus Wien weggezogen.
Ja, weil es ihm nicht gefallen hat. Ja.
Nein.
Na, was denn? Land wollte. Nein, weil die Rechtsextremen ihn verfolgt haben.
Wollte. Nein.
Auch nicht.
Also. Sebastian, ist Wien lost? Ist Wien auch vernichtet? Ja.
Nein.
Ist
wir
Wien
haben
mittlerweile syrisch?
Also erstens einmal. Ich weiß nicht, ob der Herr Groß weiß, wie viele Menschen in Syrien leben. Wahrscheinlich nicht. Ja? Ich weiß auch nicht, ob er weiß, über 20 Millionen. Ich weiß nicht, ob er weiß, wie viele Menschen syrischer Abstammung in Wien leben.
Und wie viel?
60.000. Okay. Also zu behaupten, dass Wien inzwischen die größte syrische Stadt wäre, ist hanebüchen. Es ist einfach nur Unsinn. Okay? Das ist halt typisch. Und was die
Wienerinnen und Wiener von Leuten wie dem Gerald Gross und seinem Busenfreund Dominik Knepp halten, das haben sie ja erst vor kurzem deutlich zum Ausdruck gebracht.
Und zwar?
In keinem einzigen Wiener Bezirk. Und gerade auch in Favoriten, in der Donaustadt, in Floridsdorf, in Simmering, in den Flächenbezirken, wo angeblich die Straßen brennen,
Simmering,
die Frauen vergewaltigt und abgestochen
Simmering,
werden,
ja.
Simmering und so weiter. Gerade Simmering dort hat die SPÖ einen wunderbaren Triumph eingefahren, hat zum Teil 40% und mehr erreicht. Also das ist doch wirklich grotesk zu behaupten, dass Wien eine gescheiterte Stadt wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wien hat, und das muss man ehrlicherweise sagen, ich habe es mir gerade die aktuellen Zahlen auch angeschaut, Wien hat in den letzten 20 Jahren die demografische Struktur massiv verändert. Also in Wien haben wir inzwischen ungefähr 60-65% Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte.
Genau.
Das heißt, 2/3 der Wienerinnen und Wiener, vor 10 Jahren waren es noch die Hälfte, jetzt sind es 2/3, haben Wurzeln im Ausland.
Genau.
Inzwischen haben wir sogar einen Bevölkerungsanteil von 40%, wo Menschen direkt aus dem Ausland gekommen sind oder in zweiter Generation. Das heißt, Ausländer sein in Wien ist die Norm. Es ist nicht mehr so, dass der Edmund Sackbauer, der in den 70er, 80er Jahren quasi das Modell des Wieners war, quasi dieser gebleichte Niederösterreicher, der irgendwann mal nach Wien gezogen ist wegen der Arbeit, weil das ist das, was quasi die Wienerinnen und Wiener früher waren, mit ein paar Böhmen und so weiter. Inzwischen sind halt die Menschen in Wien aus dem Balkan vor allem ganz stark. Die Hauptgruppe der in Wien lebenden Menschen haben Wurzeln im Balkan. Das ist auf eine Flüchtlingskrise
zurückzuführen. Und immer mehr in Syrien und Afghanistan.
Immer mehr in Syrien und Afghanistan, aber im Vergleich zu den Türken zum Beispiel ganz wenig. Oder im Vergleich zu den Deutschen, im Vergleich zu den Rumänen, im Vergleich zu den Serben, ganz wenig.
Nein, also 60.000 Syrer sind schon relativ
viel. Ist viel, ja. Aber
die hätten ja eigentlich zurückgeschickt.
Es ist ungefähr so viel, wie FPÖ-Wähler es in Wien gibt. Also ich verstehe, dass die Aufregung groß ist, ja. Aber seien wir sich ehrlich. Ich bin ja dafür, dass wir in Bezug auf Wien eine offene und ehrliche Debatte führen. Ich bin auch der Meinung, dass die Bandenkriminalität, die wir in Wien haben, ob das jetzt die sogenannte Antonsbande ist, wo irgendwelche Minderjährigen glauben, sie können Frauen vergewaltigen, schikanieren und erpressen, oder ob das irgendwelche Tschetschenienbanden sind, die sich da gegenseitig massakrieren, oder ob das Albaner sind oder was auch immer, ich finde das unerträglich. Aber das ist die Realität in jeder europäischen Millionenstadt.
Naja.
Im Vergleich zu anderen europäischen Millionenstädten haben wir in Wien eine vergleichsweise geringe Kriminalitätsrate. Und in den letzten 20 Jahren, und ich habe mir das extra nochmal angeschaut, ich habe es Ihnen im Auhof-Center gesagt und haben es mich ausgelacht, und ich sage es Ihnen heute nochmal, in den letzten 20 Jahren ist die Kriminalität in Wien gesunken. Aber trotzdem haben wir ein Problem, weil jeder einzelne Fall von Messerstecherei, ob in Hamburg oder in Wien, ist einer zu viel. Und ich bin auch der Meinung, dass das Versagen vor allem der Bundesbehörden, weil Sie haben ja vorher in Bezug auf die Steiermark groß ins Treffen geführt, der Mario Kunos, der kann halt nichts dafür, dass so wenig Polizisten da sind. Das stimmt, auch der Michael Ludwig kann wenig dafür, weil in den letzten 40 Jahren die ÖVP und die FPÖ gemeinsam das Sicherheitsressort verantwortet haben. Und dafür, dass in Favoriten, in Simmering, in Floridsdorf so wenige Polizisten sind, nämlich weniger als in Linz, obwohl da dreimal so viele Leute leben, ist die ÖVP verantwortlich und nicht der Michael Ludwig.
Also ja? 40 also, Jahren, ja gut.
Nein,
40,
aber es geht mir
jetzt ja, zu noch.
Bitte.
Wir werden jetzt nach dem heutigen Messerattentat natürlich wieder eine heftige Diskussion haben.
Ist doch gut.
Sollen wir die Syrer jetzt endlich zurückschicken nach Syrien? Oder geht das nicht, weil man den Armen das nicht antun kann?
Ich bin noch radikaler. Ich bin noch radikaler. Ich sage, jeder einzelne Mensch, der auf Zeit Schutz bei uns angesucht hat,
ja,
und dessen Antrag noch nicht genehmigt wurde, gehört, weil es offensichtlich so noch nicht passiert ist, gescreent. Aus meiner Sicht sollten die Erstellungskommission durchlaufen.
Dann gehört er nur gescreent oder gehört er zurückgeschickt? Der syrische Präsident, der ja Terrorist ist, trägt ja mittlerweile Krawatte und Sakko, trifft den Donald Trump, umarmt ihn. Und der Donald Trump sagt, he's our friend.
Wolfgang, genau, das ist der entscheidende Punkt. Der Mann, der in Villach dafür gesorgt hat, dass der verrückte Syrer nicht noch mehr absticht, was er war Syrer.
Ja.
Der Mann, der in Hamburg die verrückte Deutsche gestoppt hat, damit sie nicht noch mehr Menschen verletzen kann, war auch ein Syrer.
Jetzt also, ist die Frage, soll man jetzt alle Syrer zurückschicken?
Nein, ich würde zuerst einmal alle einbestellen. Ich würde eine Art Stellungskommission machen mit denen. Ich würde, so wie jeder 18-Jährige in seinem Leben, ich auch in Wien zur Stellungskommission gehen muss. Da muss man sich ausziehen, da muss man sich durchchecken lassen, da muss man sich befragen lassen, psychologische Tests und so weiter. Das will ich für jeden Syrer auch haben und für jeden Afghanen. Für jeden, der hier um Asyl ansucht und dessen Entscheid noch nicht da ist, möchte ich einmal einen Check machen und vor allem einen Wertecheck. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, weil in dem Moment, wo einer von denen dort bei dieser Stellungskommission einer Frau nicht die Hand gibt und tschüss, und tschüss. Es kann doch nicht sein, dass wir Menschen tolerieren in unserem Land, die so massiv gegen die Menschenrechte sind. Und ich glaube, wir würden irrsinnig viele Probleme des Zusammenlebens, die es ja mit dieser Personengruppe viel, viel öfter gibt als mit anderen Bevölkerungsgruppen. Weil du hast mit Kroaten, Polen und so weiter nie Probleme.
Gut, also ein sehr interessanter
ein Screening.
Vorschlag. Alle Syrer und alle Afghanen in eine Stellungskommission.
Also darf ich jetzt...
In eine Screening.
Nein, die sollen sich bekennen zu unseren Menschenrechten, die sollen sich bekennen zur offenen Gesellschaft, die sollen sich bekennen zur Demokratie.
Die beim Eingang steht, die Hand geben.
Na, selbstverständlich. Und Sie sollen sich zu Deutsch bekennen und wenn nicht,
dann ich möchte Folgendes, so, ich möchte jetzt Folgendes zusammenfassen, was er gesagt hat. Wir haben mit Zuwanderern, wie zum Beispiel Polen, hat er gemeint, überhaupt kein Problem. Ungarn haben sie noch gesagt, ich würde Folgendes fortsetzen, wir haben mit Italienern kein Problem, wir haben mit Chinesen, wir haben mit Indern kein Problem, wir haben mit Spaniern kein Problem, wir haben mit Amerikanern, mit Engländern, wir haben gar kein Problem. Wir kriegen dann plötzlich ein Problem, wenn es in die südliche Hemisphäre geht, nämlich in den sogenannten, ja, Nahen Osten, nordafrikanischen Bereich. Dann kriegen wir arabischen Raum, würde man sagen, da kriegen wir ein Problem.
Auch Afghanistan.
Afghanistan, Syrien etc. Das sind zufälligerweise muslimische Länder.
Aber mit Ägypten haben wir kein Problem, oder?
Wenig. Wir haben auch im Übrigen mit... Ich muss Ihnen auch sagen, dass der Staat Ägypten unter Mubarak weitgehend säkularisiert wurde.
Gut. Bis die Muslimbruderschaft
gekommen ist.
Freund. Du sagst,
wir haben auch mit Persern überhaupt kein Problem, die damals vor den Ayatollahs geflohen ist. Jetzt kriegen wir ein Problem, wenn wir irgendwelche Ayatollah-Freunde aus dem Iran...
Wir haben ein Problem mit muslimischen Ländern und was schließt du daraus? Was soll passieren?
Was muss eine Familie vor den Ayatollahs?
Was muss passieren?
Das ist ein Flüchtlingskind. Ein klassisches Flüchtlingskind.
Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie haben gesagt, Sie wollen eine Stellungskommission nur für Syrer und Afghanen. Racial Profile.
Nein, für alle habe ich gesagt.
Liebe Leute, einfach zurückspülen. Afghanen, Syrer, Sie brauchen sie nicht lächerlich machen. Das ist rassistisches Profiling, was Sie gesagt haben. Ich habe übrigens überhaupt kein Problem damit. Sie haben ja vollkommen recht. Weil wir ja bei Afghanen und Syrern im Speziellen eine 10-fach höhere Wahrscheinlichkeit, ein Risiko haben, dass diese in Wahrheit am Ende Tat verdächtigen.
Na, darum geht's.
Das sage ich Ihnen aber
sehr. Aber auch ein Chilene soll sich bekennen zu Österreich.
Mit denen haben Sie keine Probleme. Das sage ich Ihnen seit 10 Jahren. Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt nehme ich Ihren Ball auf. Also erstens, ich möchte mich korrigieren. Wien ist nicht die zweitgrößte Stadt außerhalb von Syrien. Es ist von 35 syrischen Städten die siebtgrößte Stadt Syriens, ist Wien im Übrigen. Von den 35 größten Städten Syriens nimmt Wien den 7. Platz weltweit unter den syrischen Städten ein. Ich möchte es nur bei der Gelegenheit sagen. Also soll der Großmufti, der Kalif, des Stelzengesicht aus dem Rathaus, das nächste Mal irgendwo in Damaskus sich um den Bürgermeister bewerben. Es wäre ehrlicher, würde ich am Ende sagen, wenn er schon der Kalif von der siebengrößten Stadt Syriens außerhalb von Syrien.
Das ist interessant und spannend.
Aber kommen wir zurück. Jetzt stellen wir, Herr Dr. Mannmänner, hören Sie mir zu, bevor Sie wieder googeln. Nehmen wir diese Geschichte her, Stellungskommission. Wollen Sie anpuppen?
Was?
Ampuans Hirn? Ob da drinnen
ein
Hammer und Sichel ist oder ob da drinnen der Halbmond ist oder was? Oder ob da ein Plastiksprengstoff ist? Das gibt er. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn er rausgeht und in der Schule und in einer Schule ist, rennt mit dem Wiener Schuldirektor und dann sagt er, du bist unrein. Hier herrscht der Islam. Dir gebe ich nicht die Hand. Oder prügelt eine Lehrerin mit dem Holzschlafen bei der Tier aus.
Ja, die will
er ja gar nicht zu. Ja, aber bei der Stellungskommission sitzt er und sagt,
das soll ja keine singuläre Maßnahme sein. Das soll ja nicht das einzige
wöchentlich
sein.
Zur Stellungskommission. Wöchentlich zur Stellungskommission.
Nein.
Ich habe eine andere Idee. Wissen Sie was? Ersparen wir uns die ganze Geschichte. Ersparen wir uns diese ganze Debatte.
Alle abschieben, oder was?
Nehmen wir sie nicht mehr auf.
Das tun wir eh schon. Sind aber schon da, die 60.
Es kommen jede Stunde, wo wir diskutieren, weitere 300 Euro.
Aber wenn ich Ihnen sage, die jetzt die Stecherei gemacht
haben, ändern wir die Genfer Flüchtlingskonvention.
Nein.
Wonach ändern wir sie? Die Europäische Menschenrechtskonvention, wo Menschen, die auch keinen Fluchtgrund vorweisen können, hier Asyl bekommen. Das typische Beispiel der Liechtensteiner, der auf der Europäischen Union Asylverfahren durchführen kann.
Passt schon, ja.
Das ist so, tatsächlich.
Also. Du willst
ändern wir diesen gesamten
Wahnsinn.
Aber was
machst du mit den 60.000
Syrern,
die schon hier sind?
Naja, alle, die keinen Aufenthaltstitel haben, abschirmen. Und im Übrigen, jetzt möchte ich bei der Gelegenheit auch was sagen. Auch die, die einen Aufenthaltstitel haben, nämlich einen Asylbescheid abschieben.
Abschieben.
Warum, Herr Dr.
Also alle Syrer abschieben.
Vor 5 Monaten hat der österreichische Innenminister und die deutsche Innenministerin Faeser gesagt, Assad ist geflohen, der Fluchtgrund ist erloschen, wir bringen alle zurück. Erinnern wir uns.
Geschafft.
In der Zwischenzeit hat die Europäische Union vor 2 Wochen sämtliche EU-Sanktionen gegenüber dem neuen syrischen Regime aufgehoben.
Ja.
Das heißt, die EU hat das neue Taliban-Regime, das Islamisten-Regime anerkannt.
Ja,
warum schickt man ihnen ihre Glaubensbrüder nicht zurück?
Ja, also
das verstehe ich nicht.
Alle Syrer zurück.
Wir haben allein in Österreich ca. 100.000 Syrer.
Auch den Futura-Fahrer, der weiteren Terror in Villach verhindert hat, zurück.
Alle zurück. Das ist jetzt eine spannende Idee. Was ist alle der Futura-Fahrer? Was hat der für einen Aufenthaltstitel?
Der hat
also wenn er ein reiner Asylwerber ist, dann kann er ja nicht für Futura gefahren sein, oder? Weil dann dürfte er nicht arbeiten. So, also, haben wir nicht alles im Topf. Es gibt genauso gut den syrischen Restaurantleiter in Salzburg, den ich kennengelernt habe, wo ich der Erste bin, der, wenn er mich fragt, ob ich einen Leumund abgibt, dass er die Staatsbürgerschaft kriegt, sage ich, jawohl, der soll die Staatsbürgerschaft kriegen. Ich habe den syrischen Taxifahrer bei mir in der Südsteiermark, Taxi Remo, der mittlerweile 30 Mitarbeiter hat und 2015 einer kommen
perfekt 30.000
integriert. Aber, nein, aber das ist,
die
Wolfgang, das, was ich dir gerade sage, ist die Ausnahme und nicht die Regel.
Das stimmt ja nicht.
Und solange das nicht die Regel ist und solange das Optimum der Integration nur die Ausnahme ist und solange wir seit 2010 alle, die hier reingekommen sind, 50% in der Sozialhilfe oder in der Arbeitslosigkeit haben, hat es nicht funktioniert.
Also alle Syrer mit Ausnahme der Futura-Fahrer und Restaurantbesitzer abschieben.
Alle die derzeit Asylbewerber in unserem Land sind oder Asylberechtigte, sind abzuschieben, weil der Fluchtgrund ist erloschen.
Gut.
Also EU hat die Sanktionen gegenüber Damaskus aufgehoben.
Findest du das für richtig, damit man das beenden?
Asyl ist ja kein Zuzug in die Staatsbürgerschaft.
Ich vertraue dem österreichischen Rechtswesen und ich gehe davon aus, dass diese Neuordnung der Lage in Syrien auch eingeordnet wird. Man muss nur eines sagen, nur weil der Donald Trump mit irgendjemandem Geschäfte macht, heißt das nicht, dass er ein guter Typ ist.
Stimmt. Gib Ihnen vollkommen recht. Okay. Aber auf der anderen Seite, es war ja nicht Donald Trump. Vor 2 Wochen hatte Ihre Freundin, die Ursula von der Leyen, und die Europäische Kommission, Sie kennen zu der Rasselbande, die haben die Sanktionen gegenüber Syrien aufgehoben. Das ist ein anderes
Bezeichnen als Deppert, na gut.
Ja. Apropos Entschuldige, ist die Wahrheit mittlerweile verletzend?
Deppert, wer ist Deppert hat, dann Netanyahu oder die Hamas? Mhm. Das berät man gleich jetzt. Ein letztes, der Capo haben wir noch. Donald Trump, noch nicht
so reich. Schon die Beweise
noch mit dran.
Ich glaube, wir sind schon am Ende.
Wir haben nur eine Runde, bitte. Für
er vernichtet schon
die Er will schon nach Hause.
Ja, an sich so.
Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn.
Aber gut, da sagt er.
Wir müssen schon jetzt ein bisschen noch diskutieren über die 2 großen Themen, die wir derzeit, die eigentlich sogar wichtiger sind als die Messerstechereien Favoriten, nämlich die Bomben, die sich da derzeit über Drohnen Moskau und Kiew gegenseitig ins Haus schicken, aber vor allem die katastrophale Situation in Gaza, wo wir mittlerweile 53.000 Tote haben, davon 25.000 Frauen und Kinder, und wo zusätzlich, muss man auch noch dazu sagen, die Situation jetzt so ist, dass alleine schon bei einem Hilfstransport von Lebensmitteln gleich 24 Leute erschossen wurden. Darüber reden wir gleich. Wir sind gleich da mit den 2 spannendsten Themen dieser Woche. Am Schluss dieses spannenden Duells. Die beiden Herren haben sich heiß geredet und werden sich jetzt ein Duell zu Israel und Palästina, aber auch insbesondere auch zur Frage Russland und Ukraine liefern. Wir sind gleich da, damit Sie am Schluss dieses Dienstagsduells auch noch die 2 spannenden weltpolitischen Themen im Streitgespräch hören. Gleich wieder hier.
Fellner live.
Kurz. So, letzte Runde. Der Capo in einem heißen Duell. Gerald Groß gegen Sebastian Mähner, der schwitzt schon bis zum Nachmittag.
Ist aber Hass,
aber der und ich, wir sind noch häufig
schwitzt. Er schwitzt genauso.
Ja,
außerdem ist das Grund, beim Bananenpflücken ist
es. Wollen Sie mal lüften?
Muss man das Hemd. Lange Rede, kurzer Sinn. So, meine Herren, wir reden leider ein bisschen über was Dramatischeres, als ob es hier im Studio ein bisschen warm ist oder nicht. Wir reden leider über die Situation am Gazastreifen und die Situation zwischen Israel und den Palästinensern. Dort wird weiter gebombt. Wir sind trotz der großen Hoffnung des Gerald Groß in den Donald Trump noch keinen Millimeter weiter, was den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern angeht. Im Gegenteil, die Hamas hat jetzt gesagt, sie wissen nicht mehr, so dumm muss man mal sein. Da sterben jeden Tag 20, 30, 40 Leute und die wollen weitermachen. Also da muss man schon fragen, welch Geisteskind sind diese Terroristen? Aber auch, welch Geisteskind ist dieser Herr Netanyahu, der da einfach einen Flüchtlingsstreifen niederbombt? Genau. Dort steht kein Haus mehr, dort ist nichts mehr. Das ist ein Wahnsinn, was diesen Menschen in Gaza angetan wird. Was sagst du dazu?
Ich glaube, dass Donald Trump sogar Öl ins Feuer beider Konflikte, über die wir heute sprechen werden, ist. Sowohl in der Ukraine als auch in Palästina.
Also jetzt kurz zum Gazastreifen.
Warum im Gazastreifen? Wenn Donald Trump allen Ernstes im Internet schon Montagen machen lässt von einem geräumten Gazastreifen, von einem Ort, an dem 2 Millionen Menschen jetzt gerade unter furchtbarsten Bedingungen leben.
Die der so schön sein wurden, werden soll wie die Côte d'Azur.
Genau, also er signalisiert damit Netanyahu und den Extremisten in der israelischen Regierung, und als solche werden sie inzwischen von ganz, ganz vielen Israelis und Juden weltweit bezeichnet. Er signalisiert ihnen, bombt die Kinder dort weg, räumen wir diesen Streifen und let's make business auf dem Rücken von toten Palästinensern.
Let's make Gaza great again.
Genau. Und das finde ich, dass da überhaupt noch irgendjemand sich traut, an der Seite des Donald Trump zu stehen, ob das ein Gerald Groß, ein Harald Wilimski und so weiter ist, das verstehe ich nicht. Wie kann
aber
man
bei
jetzt,
aller Wertschätzung deiner Kritik an Donald Trump, aber es geht eigentlich um den Netanyahu.
Ja, aber Netanyahu ist doch eine Marionette.
Nein, also, der hustet auf den Donald Trump.
Nein, das stimmt nicht. Ja? In dem Moment, in dem die USA ihre Unterstützung im Bereich der Waffenlieferungen, im Bereich der Aufklärung und so weiter einstellen, in dem Moment kann sich der Netanyahu brausen gehen. Dass den Staat Israel gibt es überhaupt in den letzten 50 Jahren nur deswegen, weil ganz, ganz viel Unterstützung aus den USA und Europa gekommen ist. Und ich möchte in Erinnerung rufen, seit 1948...
War es ein Fehler?
Nein, natürlich
also
nicht.
Also was fordert?
Was ist das Problem?
Was Problem ist.
Ja. Also Problem. Was soll jetzt passieren?
Der Staat Israel hat ein Existenzrecht, selbstverständlich. Die Menschen in Israel haben ein Recht, endlich einmal in Sicherheit und Würde und Gesundheit aufzuwachsen. Ja. Aber sie haben nicht das Recht, 2 Millionen Menschen aus ihrem Land zu vertreiben. Ja. Sie haben nicht das Recht, die ganze Zeit Bomben regnen zu lassen auf Kinder und dann zu sagen, wir machen die Riviera aus dem Flüchtlingslager, das sie selber geschaffen haben. Dieses Recht haben sie nicht. Gut. Und das ist genau das, was ich meine.
Wenn du dich da schon so aufregst, ist Netanyahu ein Kriegsverbrecher, gehört der verhaftet?
Nein, der wurde, glaube ich, vom Internationalen Strafgericht so eingestuft.
Ist
und ich zweifle das Urteil nicht an, wenn ich mir anschaue, was
es gibt kein Urteil.
Wenn ich die Einstufung, noch schlimmer.
Also, nein, eben kein Urteil, sondern ein Klageschrift.
Ja, aber wenn, und er anerkennt es nicht einmal, wenn ich sehe, was die israelische Regierung und vor allem Teile der israelischen Regierung, die extremistischen, für Pläne haben in Bezug auf den Gazastreifen, aber auch in Bezug auf das Westjordanland, wo völkerrechtswidrige Eingriffe seit Jahren
gelegt werden. Also Netanyahu ist ein Kriegsverbrecher.
Er ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Verbrecher.
Gut, er ist ein Verbrecher. Was sagt der Gerald Groß dazu?
Naja, das Problem ist, dass der Herr Dr. Born-Mehner auch in diesen 4 Minuten keinen Satz dazu gefunden haben, dass noch immer mehr als 50 israelischen Geiseln in der Hand der Hamas sind. Dass er kein Wort dazu gefunden hat, dass er kein Wort dazu gefunden hat, dass die Hamas mehr als 1000 Israelis umgebracht hat. Dass er kein Wort dazu findet, dass die Hamas und alle anderen islamistischen Terroristen
darum
im Jahr
ist jetzt aber nicht gegangen.
Für 4.000 bis 5.000 Terroropfer weltweit verantwortlich sind, weltweit Jahr für Jahr, sondern er offenbar seinen Hass auf Israel und damit seinen Hass auf die israelische Regierung und damit am Ende für den israelischen Ministerpräsidenten empfindet. Und er hat es ja irrsinnig geschickt gemacht.
Da ist ja ein Unterschied
Er hat es ja geschickt gemacht. Er weiß ganz genau, dass der unverblümte Ausdruck des Israel-Hasses ihm schaden könnte. Also hat er aus Benjamin Netanyahu den Trump, die Trump-Marionette gemacht und macht es quasi über die Bande, indem er Trump kritisiert, dass er dem Herrn Netanyahu erklärt, er ist ein Nazi und ein Rechtsextremer. Und vielleicht sogar nur Antisemit. Das kannst du auch noch kommen. Gut. Das ist ja ganz spannend, wie er es gerade gemacht hat. So. Das ist immer der Versuch jener, deren Liebe zum jüdischen Volk nur so lang besteht, solange der Jude tot ist. Das haben wir ja erlebt. Das erleben wir ja. Das erleben wir bei Heinz Fischer. Das erleben wir bei den internationalen Sozialisten, genauso wie wir es bei den nationalen Sozialisten erlebt haben. Nur der tote Jude ist ein guter Jude. Ich nehme es nur zur Kenntnis. Der Heinz Fischer, sagen auch viele, ist ein alter Spruch im Judentum. Solche Typen wie Heinz Fischer etc. sind alle ganz groß, wenn es darum geht, vor den Aschenhäufern des Konzentrationslagers zu stehen. Aber wenn es es darum geht, das Existenzrecht der lebenden Juden zu verteidigen, dann hörst du von ihnen nichts. Dann rücken sie alle
ab.
Dann macht man aus dem Netanyahu eine Marionette Trumps. Dann macht man aus dem Netanyahu einen Verbrecher, wie es gerade Bornmänner gemacht hat. Noch dazu auf Basis eines Chefanklägers, der mittlerweile ein Disziplinarverfahren hat wegen sexueller Übergriffe, eines Islamisten, der in den Hack gesessen ist. Und dann fällt man der alten Hamas-Propaganda auf die Schnauze.
So, die Mehrheit der Israelis ist gegen Netanyahu.
Das weiß ich nicht, woher du das nimmst.
Umfragen.
Welche denn? Sind das dieselben Umfragen, die sagen, dass die Mehrheit der Österreicher gegen den Stock ist und trotzdem ist er Kanzler? Ist so. Oder die Mehrheit der Deutschen gegen den Merz ist und trotzdem ist er Kanzler? Ja. Wer dem israelischen Volk das Existenzrecht zubilligt und das verteidigt, muss es auch dann verteidigen, wenn es ruppig ist. Und das Existenzrecht Israels eignet sich nicht dazu, je nach Tageslaune oder von wem man, von welcher Seite man Applaus oder Kritik bekommt, jeden Tag, wirbellos ist dir, seine Meinung zu ändern, Herr Dr. Bornmänner.
Also du sagst dann Netanjahu ist kein Kriegsverbrecher, es bleibt ihm nichts anderes.
Netanjahu macht das Gleiche, was die Golda Meir gemacht hat, ihr Land zu verteidigen.
Aha,
nichts
also
anderes.
Kritik,
erkennst du einen Unterschied?
Land zu verteidigen, nicht über 25.000 Frauen und Kinder niederbringen.
Ja, aber schau, und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Alle die Informationen, die du beziehst, im Übrigen, über die wir da heute diskutieren, auch der ORF, stammt von der sogenannten Gesundheitsbehörde, der Hamas-Regierung.
Ja, aber das ist ja
so, jetzt kommen wir mal zum entscheidenden Punkt. Nein, das ist nicht unbeschritten. Der Bornmänner bezieht sich die letzten 48 Stunden darauf auf eine Meldung, wonach israelische Zivilisten und Kinder von der israelischen Armee beschossen worden wären bei einer Ausgabestelle von Nahrungsmitteln. Das ist eine Lüge. Das ist eine echte Kriegslüge. Das ist eine Lüge, die von einem Gesundheitsamt, vom Gesundheitsamt der Hamas-Regierung ausgeht. Und jetzt frage ich mich, jetzt hat eine Terrororganisation ein Gesundheitsamt?
Ja, aber jetzt
und dann glauben europäische Journalisten dem Gesundheitsamt einer Terrororganisation, habt ihr eigentlich auch geglaubt, dass Osama Bin Laden ein lupenreiner Demokrat ist?
Entschuldigung.
Glaubt ihr, dass Muammar Gaddafi ein Vorzeigestaatsmann war?
Weißt du jetzt so ein bisschen.
Glaubt ihr das? Ihr glaubt dem dschihadistischen Volksempfänger, dass die Nachfolger von Herrn Schickelgruber plötzlich Demokraten sind und ja keine Antisemiten? So. Ja, sag ich mal, an was für Wand hat es leicht genau? Frage mich schon langsam.
Erkennst du an, dass da 10.000
ich erkenne dort an, dass sich
Frauen
dort,
und Kinder
ich erkenne an, dass
oder
ich feige
erklären, dass dort
ich erkenne an, dass sich dort feige, niederträchtige Terroristen hinter Kinder verstecken und ihr die dreckige Arbeit der Terroristen macht's. Das erkenne ich an.
Gut, na was heißt das? Also willst du uns jetzt sagen, dass da zehntausende Frauen und Kinder zerbombt worden sind?
Ja, ist so.
Kann man nichts machen?
Ja, nein, kann man schon was machen.
Halt
kann man schon was machen. Das Volk von Gaza kann endlich die Terroristen ausliefern.
Das Volk
also, wenn von Gaza wir in, wenn wir, von Terroristen wenn wir
unterjocht.
Ach so, genau.
Verstehen Sie das?
Ah, gut,
das
ist okay. Demokratie. Also lassen wir es so. Stellen wir den Krieg ein und lassen weiterhin neben Israel einen dschihadistischen Terrorstaat zu, der jeden Tag Israel mit 100 Raketen bombardiert. Ist das das Ergebnis? Also Sie wollen mit Terroristen verhandeln?
Nein.
Hätten Sie auch mit Osama Bin Laden verhandeln? Nein. Andere Frage. Hätten Sie mit Adolf Hitler verhandelt?
Das reden Sie für Schwachsinn.
Nein, ist ja auch so.
Das ist ja unglaublich.
Nein, warum nicht? Also kann man ja mit jedem verhandeln. Man kann ja mit Terroristen auch verhandeln. Vielleicht hätten Sie mit Herrn Hitler verhandelt, dass er doch nicht 10 Millionen Juden umbringt. Wollen Sie mit einem Hamas-Terroristen verhandeln, dass er die Geister nicht umbringt?
So, wir kommen zum zweiten Thema dieses Da Capos, bitte sehr, weil er im San offenbar zigtausende Kinder und Frauen
wurscht.
Er sagt, das passiert heute. Halt, ne?
Weißt du was? Die Israelis kämpfen den Krieg gegen Islamisten, halt zu dem wir in Europa mittlerweile zu feig geworden sind. Das ist in Wahrheit die letzte Bastion zur Hölle, eine demokratische Bastion, zu einer Hölle von islamistischen Autokratien, die Israel umzingeln. Und ich bin sicher nicht der Idiot, der da herinnen die Drecksarbeit für Islamisten macht. Das überlasse ich dem Vogel.
Und die Babys im Gazastreifen.
Ja, machen Sie richtig. Fahren Sie runter. Gründen Sie im Gazastreifen eine Kinderschutzorganisation. Gründen Sie eine, am besten mit Regenbogenfahnen. Schauen Sie, dass Sie sich im Gazastreifen für die Frauenrechte einsetzen, für die homosexuellen Rechte. Schauen Sie, dass Sie im Gazastreifen eine Kommunen-Ökostiftung machen. Vertreten Sie den Klimawandel im Gazastreifen. Ja, und alles, ihr woken Idioten, rennt mit den Hamas-Fahnen um und um. Ja, super sind die alle im Gazastreifen. Ihr seid auf einem Selbstmordtrip, wie ich es noch nie erlebt habe. Wie sich eine
wie sich eine europäische Population von Einzelnen wie die Lemminge ins Messer werfen können. Ich hätte es mir nicht gedacht. Vom JJ angefangen, selber homosexuell, der im Gazastreifen am Baukran hängen, bis zu solchen Frauen wie Sie, Frauenversteher, Feminismus, die dort unten zwangsverheiratet, gesteinigt und alles drum und dran werden. Und dann führen Sie hier die große Rede für die Islamisten und fallen der Propaganda seit 3 Jahren oder auf eine. Ich sage Ihnen was, da ist mir der Herr Netanyahu am Arsch lieber. Am Arsch ist mir der Herr Netanyahu lieber, als die Islamisten, die mein freies Leben zerstören wollen, hier in Europa. Israel kämpft den Krieg, zu dem wir zu blöd geworden sind.
Nachdem sich der nicht mehr einkriegt, hast du das Schlusswort.
Danke, ja. Ich verwende das auf Ukraine.
Und ich meine, nein, das solltest nicht, sondern ich hätte gern, dass du das noch einmal zusammenfasst.
Wir sind bereits am Ende.
Wir sind am Ende. Wir machen Ukraine und Russland am nächsten Dienstag. Gut. Freuen sich alle drauf, ist in Ordnung.
Ich mag nicht.
Vielleicht ist ja bis dort in Friede, was war? So, dann ersparen wir uns die Diskussion. So. Mein Lieber, wie siehst du jetzt diesen Gemütsanfall des Gerald Gross, was den Netanyahu anbelangt und die Tatsache, dass er sagt, ja, das ist halt der Kollateralschaden, da sind halt 25.000 Frauen und Kinder halt leider umgekommen auf der Suche nach ungefähr 200 Hamas-Terroristen. Wie siehst du das? Weil an und für sich hat er natürlich recht, die Hamas ist ja durchgeknallt, sie weigert sich ja, einen Waffenstillstand zu machen. Ja. Und natürlich, der Herr Netanyahu hat gerade wieder ein Spital mit jeder Menge Frauen und Kindern niedergebombt und hat tatsächlich den Hamas-Chef getroffen, muss man sagen.
Und so
die Bombe durch nur 24, glaube ich, in etwa. Die Bombe ist halt durch die 24 durchgefahren und darunter war der Hamas-Chef, der die als Schutzschild verwendet hat.
Und morgen kommt der nächste Hamas-Chef. Und dann kommt
und
der übernächste Hamas-Chef.
Und jetzt sagt der Gerald Gross, das lässt sich halt nicht vermeiden. Wenn du den Hamas-Chef töten willst, der sich unter einer Schule und einem Spital versteckt, musst du halt der Bombe
Das Problem bei der Vorgehensweise von Israel ist nicht nur, dass es menschenrechtlich eine Katastrophe ist, sondern es ist auch strategisch, politisch aus Sicht von Israel und der Jüdinnen und Juden eine Katastrophe, weil die radikalisieren nicht nur Menschen im Gazastreifen, sondern auf der ganzen Welt und sie bringen sie gegen diese Regierung auf, meiner Meinung nach zu Recht, weil man niemand einsieht, warum pauschal 2 Millionen Menschen bestraft werden müssen für die Missetaten von ein paar hundert Terroristen. Es versteht niemand.
Das ist der nächste Satz, den ich
darf ich ausreden?
Die Juden sind am Antisemitismus selber schuld.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Jetzt ist sie am Schluss.
Ich weiß, es tut weh, aber, aber ich akzeptiere es nicht und ich werde es niemals akzeptieren, dass man reihenweise Babys umbringt, um Terroristen zu töten. Dieser Kollateralschaden ist mir zu groß.
Ja,
es muss einen anderen Weg geben.
Land in eine Hungerkrise auch stürzt, muss man auch dazu sagen. Ja. So, das war
also die Jungs waren für Antisemitismus selber verantwortlich. Das wollten sie gerade sagen.
Spannend. Sehr, sehr emotionales
Ding. Internationale Sozialisten und nationale Sozialisten, auch Nazis genannt, sind sich näher als man gedacht.
Emotionale geratenen und aufgewühlten Gerald Gross.
War immer meine These.
Einen sehr selbstkritischen Sebastian Bornmänner, der heute
Entschuldige, dem reißen seine linken Freund heute den Arsch auf. Jetzt muss er heute eine Wendung machen, eine strategische. Das ist ja vollkommen klar.
Der und der SPÖ und seinen Freunden Babler und Matterbauer gebrochen.
Und Heinz Fischer, ihr neuer Freund.
Nein, das hat er nicht.
Nein, gratulieren.
So, also, das war's.
Zeige mir deine Freundin, ich sage
Dankeschön, meine beiden Herren, Dankeschön für diese
Kriegen Sie von der Hamas Zeit?
Haben Sie ihn vor kurzem vom Sohn von Netanyahu getroffen?
So, ja.
Hat er jetzt, ja.
So ein Zufall.
Drum ist er ja
woran könnte es
und Knesset-Mitarbeiter.
So ding, 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 ding.
Und Knesset-Mitarbeiter.
Ja, ja. Fließt das Geld schon.
Und den israelischen Diaspora-Minister.
Also, ja, ja, passt. Das war's für
heute.
Wir gratulieren Christian Stocker zur 100 Tagen Regierung. Wir gratulieren Johanna Mikl-Leitner zu einem Jahr Schwarz-Blau.
Oh, ja.
Wir bedanken uns bei Ursula Stenzel für ihre tiefsinnige Analyse
von Favoriten. Besonders.
Und danke an euch beide für dieses Dienstag.
Es ist heiß und es ist
das war's und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und mögen Sie einen nicht allzu heißen Dienstagabend noch haben. Dankeschön, wiederhören.